Hey everyone, I'm Scott Hansen from NFL Red Zone, and you're listening to the Delay of Gain podcast.
Hallo und willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast. Und ich fange direkt an, meinen Partner für den heutigen Abend zu begrüßen. Es ist niemand Geringeres als der Christian. Hallo.
Hallo Tobi, grüß dich.
Christian, heute eine wieder mal besondere Folge. Warum?
300. Folge für uns, Jubiläum. Und dann eine Folge, wo wir auch mal wieder zusammen aufnehmen können, Zeit finden und hier vor Ort bei dir zusammen sind.
Und das Ganze auch noch mit speziellen Bieren.
Mit speziellen
Bieren. Ja, für alle. Spezielle Biere für alle.
Das ist richtig.
Ja, es ist eine besondere Folge. Christian hat es gesagt, 300. Folge. Ich denke, bei diesen runden Episoden oder auch halt so 250, 150, aber auch natürlich bei 200 vor einiger Zeit immer dann gerne an die ersten Episoden zurück. Die allererste, glaube ich, damals rund um Thanksgiving 2017 gewesen. Jetzt sind wir bei 300. Wer hätte das gedacht, dass wir mal so lange Podcast machen regelmäßig? Natürlich nehmen wir uns hier und da mal etwas mehr Pausen auch, als wir das früher gemacht haben, wo es eigentlich immer nur eine zum Sommer hin gab. Aber ja, die meiste Zeit des Jahres sind wir für euch da. Wir haben Bock, über Football zu quatschen und dabei Bier zu trinken. Dann ziehen wir erstmal die Bierfrage vor, bevor es dann noch was Besonderes als Ankündigung gibt.
Ja, ich habe hier ein ganz besonderes Bier, was du mir hier kredenzt hast. Buddelschip ist das, glaube ich, steht hier, wenn ich das richtig lese. Und das ist Steaming on the Dock of the Bay.
Ja.
Ja, ein Steambier. Ich bin mal gespannt. Sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich glaube
5,1%.
Ich habe selber noch nie, glaube ich, ein Steambier probiert. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich... Ich glaube, es wurde mir nochmal irgendwie erklärt, dass es obergärig aber irgendwie jetzt wäre. Naja. Ich habe, meins sieht auf jeden Fall sehr trüb aus. Dein sieht sehr kräftig aus, geradezu golden.
Ja.
Der Name ist natürlich auch geil, ne? Steaming on the Dock of the Bay ist natürlich auch in Anlehnung, glaube ich, an den alten Song. Weiß ich, ist es 60er, 70er? Müsst ihr jetzt nachgucken. Sitting on the Top of the Bay oder Dock of the Bay, glaube ich, so heißt es. Ich gucke gleich nochmal nach. Ich habe von Wicklow Wolf das Tundra Tropical IPA, 5,6%.
Riecht man schon so Zitrone und Ananas, so Tropical.
Ja, ich hab mir vorher überlegt, was ich mir hole und das wurde wärmstens empfohlen, auch im Laden. Und deshalb auch nochmal Grüße ans Holy Craft, die uns ja quasi seit Episode 1 auch begleiten und wir sie auch immer hier lobend erwähnt haben. Episode 100, weiß ich noch, war der Thorsten auch da, ne?
Ja,
hat uns Bier gebracht.
Gelungene, gute Zusammenarbeit, glaube ich, bis jetzt.
Ja, müssten wir auch mal wieder intensivieren vielleicht, die Zusammenarbeit. Aber gut. Sehr lecker. Ein wunderbares IPA. Wie könnte es anders sein? Also ich muss natürlich hier zum 300. auch ein IPA ausgraben. So. Ich gucke gleich nochmal nach dem Song. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Aber ihr seid genau richtig. Ihr nehmt natürlich nicht jetzt das Ganze live wahr, sondern viele von euch werden sich an diesem Dienstag, Mittwochabend muss ich ja sagen, Mittwochabend ist es, mit anderen Dingen beschäftigen, ne? Halbfinale von Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal, das erste seit 28 Jahren. Eishockey-Playoffs, Halbfinale, Spiel 2 in der DEL, zwei spannende Serien. Andere bereiten sich vielleicht gerade schon gedanklich auf die NBA-Playoffs vor. Auf WrestleMania vielleicht, ja, auch mit, glaube ich, der 40. Ausgabe. Aber wir nehmen heute tatsächlich auf, an einem Tag, wo so viele andere Highlights sind, war uns das einfach wichtiger als alle anderen Dinge. Kann man so sagen.
Ja, klar. Es ist ja auch so, man merkt ja, die Leute beschäftigen sich mit Football. Ich habe das ja auch letzte Woche gemerkt, als ihr aufgenommen habt, wie der Fabian und auch der Basti da auch in den Themen waren, sich damit die ganze Zeit beschäftigen. Der Basti hat es ja ein paar Mal gesagt, man beschäftigt sich damit, man ist drin bei seinem Team natürlich besonders.
Immer.
Die Verträge, die Situation, was ist der Umbruch? Ich habe dann auch gemerkt, wir haben vielleicht auch zu wenig über Seattle geredet, ne? Das ist mir mal bewusst geworden, dass da ja auch eine Menge passiert ist. Vielleicht nicht immer zum zum Positiven und was den Fans auch nicht immer gefällt, aber da haben wir vielleicht auch noch nicht genug drüber gesprochen, aber das war eine gute Aufnahme letzte Woche, hat mir gut gefallen.
Ja, das freut uns, ich sage jetzt bewusst also, auch uns. Ne?
Grüße an den Fabian und an den Basti.
Hätte ohne die beiden Jungs nicht funktioniert und die haben natürlich sehr, sehr spontan auch, muss ich nochmal sagen, ihre Bereitschaft signalisiert und kurzfristig mit mir Themen abgesprochen und ich hatte auch gedacht, das wird ein Podcast, der so vielleicht 50, 60 Minuten geht. Ich glaube, am Ende waren es eine Stunde 50. Wir sind sehr intensiv natürlich bei diesem ganzen Trade-Szenario, Quarterback-Szenario der Vikings hängen geblieben, weil ich finde, und das haben wir ja letzte Woche, glaube ich, sehr dezidiert auch auseinandergenommen, damit steht und fällt ja relativ viel in dieser ersten Draftrunde, muss man dazu sagen. Während an dieser Stelle Fortuna Düsseldorf das 0-2 kassiert. Ja, ich habe immer hier heute die Augen und Ohren in alle Richtungen auch. Aber eine Sache wollte ich jetzt natürlich euch noch auch hier aufs Ohr geben. Und zwar haben wir uns zum Jubiläum natürlich auch so unsere Gedanken gemacht. Aber dass wir uns jetzt hier in Präsenz treffen und beide heute irgendwie spezielle Biere haben, die wir so noch nie getrunken haben, reicht uns nicht. Wir hatten ja auch eigentlich gesagt, gerne in Präsenz mit Publikum. Das war jetzt aber auch alles nicht zu organisieren. Und das ist etwas, was wir uns vielleicht nochmal irgendwie über den Sommer überlegen und dann Richtung Sommer oder Spätsommer, Frühherbst dann auch durchführen können und wollen. Mal schauen, ob uns das auch gelingt. Aber der lange Rede, kurzer Sinn, es gibt doch noch etwas, was diese 300. Episode besonders macht. Und zwar haben wir mal wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Sei nur so viel gesagt, es gibt heute eine Top-10-Liste mal wieder in Segment 4. Und ihr müsst die Trikotnummern der 10 Leute aus meiner Top 10, die müsst ihr zusammen addieren und den addierten Wert aller Trikotnummern von meiner Top 10 heute, das ist die gesuchte Zahl, die Lösungszahl, die Gewinnzahl. Und wenn ihr uns die schreibt bei Facebook, Twitter, Instagram, per Brieftaube einschreiben, Faxgerät haben wir, glaube ich, nicht mehr, haben wir letzte Woche erst abgeschafft, gibt es nicht mehr, dann könnt ihr was gewinnen. Was könnt ihr gewinnen? Ein kleines Delay of Game Überraschungspaket mit ein bisschen Football-Inhalt, vielleicht auch je nach Paketgröße und Stabilität mit was zu trinken. Auf jeden Fall ein kleines Jubiläumsüberraschungspaket von uns für den Gewinner oder die Gewinnerin. Also, Ohrenspitzen mitmachen und absahnen. Ja? Jetzt haben wir ein sehr, sehr langes erstes Segment hinter uns.
Ja,
und
wir müssen Gas geben, Tobi.
Ja, wir müssen richtig Gas geben und gehen jetzt mal rein in Segment 2 und Draft Preview, Christian, soll uns jetzt die nächsten Wochen ein bisschen begleiten. Letzte Woche habe ich ja mit dem Basti eigentlich auch schon damit angefangen. Und wir wollen heute mal uns die Wide Receiver so ein bisschen vornehmen. Es wird ja viel über die Quarterbacks geredet. Natürlich, wie immer, jedes Jahr Caleb Williams. Ja, jetzt ist klar, er geht nach Chicago. Was passiert mit den anderen? Wer tradet hoch? Minnesota, wir hatten es letzte Woche. Aber auch die Wide Receiver-Klasse scheint dieses Jahr richtig gut. Wir wollen Marvin Harrison Jr. und Co. ein bisschen beleuchten. Wer geht in den Top 10 weg? Wer geht wohin? Und wie viele Wide Receiver werden in der ersten Runde über die Theke gezogen und schon ein Jersey in der Hand halten und den Commissioner knuddeln dürfen? So, Christian,
ja, interessante Wide Receiver-Klasse. Also ich finde, dieses Jahr ist es so, man hat drei Spieler, die oben mit dabei sind. Und da oben meine ich Top 10, ja, wo man bei allen dreien sich nicht wundern, wenn die in den Top 10 gedraftet werden. Welche das sind und was die für Stärken haben, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber und dann, das heißt also, es ist erstmal eine gute Klasse, drei Spieler, die da ganz oben mit dabei sind. Dann ist so ein bisschen ein Loch, finde ich. Also das ist, es ist nicht so, dass man dann fünf Spieler hat, die man alle in der ersten Hälfte sehen würde. Ich würde sagen, dann ist irgendwo ein Loch. Das sind für mich ganz klar drei erstmal. Und die werden in der ersten Hälfte der ersten Runde kommen. Und dann gibt es eine Menge, vier, fünf, sechs Spieler, die alle vielleicht noch in der ersten Runde gehen könnten, aber wo man sich auch nicht wundern würde, wenn die erst in der zweiten Runde gehen. Also die sind für mich so zweite Hälfte der ersten Runde, Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde. Da gibt es dann nochmal so eine ganze Gruppe. Das heißt also, wenn man die ersten, also wenn man richtig Elite Top Nummer 1 Wide Receiver haben will, muss man eigentlich hochtraden, muss man eigentlich, oder man muss einen Pick haben ganz weit oben.
Ja.
Und sonst hat man, muss man vielleicht ein bisschen warten und kann dann sagen, naja, dann nehme ich halt Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, dann mache ich vielleicht noch einen Trade, dann gucke ich mal. Dann habe ich aber jemanden, der mir auch helfen kann, auch gute Spieler, keine Frage, aber diese absoluten, Spieler, die wir als eigentlich Nummer 1 Wide Receiver dann in Zukunft wahrnehmen, die sind nur in den Top 10 wahrscheinlich vorhanden. Ja. Siehst du das erstmal auch so grundsätzlich? Oder hast du eine andere Vision da von der Gruppe? Siehst du den vierten vielleicht, der mit oben reinkommen kann? Oder siehst du nur zwei? Ist es 2+1 oder sowas bei dir?
Also, dass 4 Wide Receiver in den Top 10 weggehen, das sehe ich als ziemlich ausgeschlossen an. Auch wenn man ja im Draft nie etwas richtig ausschließen darf und sollte. Es schreit alles nach 3 Receivern in den Top 10. Selbst in dem Szenario oder vielleicht sogar erst recht in dem Szenario, wenn die ersten 4 Picks Quarterbacks sind, aber selbst wenn nur 3 Picks Quarterbacks sind und der vierte Quarterback tatsächlich außerhalb der Top 10 gezogen wird, glaube ich, sind es auch 3 Wide Receiver in den Top 10. Ich sehe eher tatsächlich, dass vielleicht je nach Verlauf und auch so ein bisschen Team Needs einer rausfällt und auf 11 geht, ja, oder okay, auf 12, ja, als dass wir 4 Wide Receiver, ja, in der Top 10 haben.
Okay,
sehe ich auch so. Ja. Und alles spricht ja schon dafür, dass Marvin Harrison Jr. der Erste ist, der gezogen wird. Er ist quasi, ich habe nochmal das heute auch gelesen, schönen Vergleich, also er gilt als Larry Fitzgerald-Klon, ja, der Sohn von Marvin Harrison,
ja,
der damals den Entschuldigung, den Receiving-Rekord aufgestellt hat, ja, noch als Receiver der Colts mit Peyton Manning als Quarterback. Lange, lange ist es her. Und da ist ja die Frage, Christian, Arizona an 4, wenn die an 4 bleiben und keiner geht da hoch, Arizona pickt an 4, ist vielleicht das erste Team, was keinen Quarterback zieht, die werden mutmaßlich keinen ziehen,
ja,
in diesem Draft, dann werden sie ihn holen, sagen viele. Es gibt aber auch viele Mock-Drafts inzwischen, die natürlich diese Projected 4 Quarterbacks haben mit den ersten 4 Picks. Meistens durch Minnesota, die reingehen noch hoch. Andere habe ich auch schon gesehen, wo Denver irgendwie ganz nach oben noch kommt. Und dann ist er die 5. Ja? Und wenn die 5 die Chargers sind, ja, und bleiben, dann ist es eigentlich auch.
Passt das auch.
Ja? Und deshalb ist für mich Harrison ein Top-5-Pick. Also er ist nicht nur ein Top-10-Pick, sondern er ist für mich eigentlich ein Top-5-Pick, weil er wird an 4 oder 5 gezogen.
Ja. Ich denke, das kann man sagen. Ist er der absolute Nummer 1 Wide Receiver? Es gibt da manchmal Leute, die ein bisschen reinpicken. Also jetzt haben wir den ersten genannt. Ja. Malik Nabers ist sicherlich auch zu nennen.
Gefällt mir auch gut.
Ein sehr, sehr guter Mann. Ist also der ist auch mit da oben dabei. Der ist in derselben Liga, muss man sagen. Ja. Ich persönlich bin auch ein Harrison-Guy. Also ich würde immer sagen, Harrison ist für mich auch die Nummer 1.
Ja, wenn ich GM wäre und ich hätte jetzt alles gesehen, ich glaube, ich würde, wenn alle 3 da sind und ich bin dran, nehme ich Harrison.
Nehme ich Harrison, ist bei mir auch so. Weil ich denke einfach, die Chance, dass das ein schlechter Pick ist, ist für mich gering. Ist für mich gering. Ich finde, das Wenigste, was ich erwarten kann, sind 8000 Yard-Saisons oder so, wenn jetzt keine katastrophale Verletzung passiert. Weil einfach die Größe, die er noch hat, ne, das ist ja noch dieses, okay, er ist wie Marvin Harrison oder so, aber er ist 6'4", ja, er ist ja ein Riesentyp auch, und hat trotzdem Bewegungen drauf, die man so einem großen Menschen gar nicht zutraut. Also das ist eine Kombination dazu, dieses Verständnis vom Spiel, was schon da ist. Ja, also ich glaube, das ist ein Spieler, der wird sehr, sehr gut sein. Wird er am Ende der Beste in der Klasse sein? Naja, vielleicht haben die anderen ein bisschen mehr Upside noch, eventuell, ja, über die Geschwindigkeit ein
Labors oder man muss sagen, Marvin Harrison Jr. ist der Druck am höchsten auch, oder?
Ist vielleicht auch der Druck am höchsten, ja, okay. Ja. Ein Labors ist auch jünger, ne, noch ein Jahr. Dunze ist auch ein sehr interessanter Mann. Von daher kann man da vielleicht auch diskutieren drüber. Also die Diskussion ist okay, finde ich, aber ich lande am Ende bei Harrison. Und dann ist auch noch die Familie und so weiter. Das ist noch für mich irgendwie immer ein Pluspunkt. Ja, der Druck, okay, aber du hast einfach, du kennst das irgendwo. Du weißt, wie so eine Profikarriere funktioniert, wie so ein Sport funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist. Du bist so ein Athlet in der Familie, der war auch für Football gemacht. Und für mich ist das irgendwo ein Vorteil. Also ich habe da noch ein besseres Gefühl, bei denen zu draften, als jetzt jemand anders.
Auch die Gene, weil du weißt halt, was der Vater konnte. Und der war halt auch ja ein sehr vorbildlicher Profi. Der war frei von irgendwelchen Spirenzien eigentlich, ne? Also keine Mätzchen. Der war ein harter Arbeiter, aber auch halt einfach ein Talent. Der war mit Talent gesegnet, aber er hat sich auch immer weiter verbessert durch harte Arbeit. Und wenn das halt auch auf seinen Sohn zutrifft, dann dann schreit das einfach nach erstem Receiver off the board. Ich streue jetzt nochmal ganz kurz, nur dass jemand nicht hinterher sagt, der Tobi hat es nicht komplett gemacht. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, so heißt der Song. So, ja, das haben wir jetzt nochmal for the record. Und dann zurück zu Harrison. Ich glaube, Upside hat er auch, aber bei den anderen ist es halt so, du weißt, dass die verdammt gut sind, aber die können quasi so noch diesen Boost noch irgendwie erreichen, ja, um quasi auf dieses Harrison-Level zu kommen. Oder vielleicht sind sie am Ende sogar produktiver. Das wissen wir in 5 Jahren, ja, ja, wenn vielleicht die Rookie-Verträge ausgelaufen sind. Ja. Dann werden wir sehen, ob wir immer noch Podcasts machen, wenn die Rookie-Verträge von denen ausgelaufen sind, weiß ich nicht. Aber dann können wir sehen, ob vielleicht Neighbors oder Odunze einen anderen Contract bekommen, und weil sie auch andere Produktivität hatten. Es ist ja immer eine Quarterback-Frage. Wo wirst du spielen? Hast du einen guten Quarterback? Wie lange hast du einen guten Quarterback? Gehst du nach Arizona? Ja, spielst du mit Kyler Murray. Klar kann er den Ball werfen. Aber was ist, wenn Kyler Murray in 2 Jahren weg ist? Dann bauen die von neu auf, dann hast du da irgendeinen so einen Typ von der Straße, ja, wieder rumlaufen. Ne?
Das, aber ich sag mal, diese beiden Teams sind natürlich erstmal ganz gute Ziele für so einen jungen Receiver.
Also, du spielst mit Murray oder spielst du mit Justin Herbert? Herbert.
Ja. Okay.
Kann ich nicht meckern.
Kannst du nicht meckern, ne? Also das heißt, auch die beiden Top-Receiver, die gedraftet werden, kommen auch noch in eine Situation, ja, höchstwahrscheinlich, wo sie mit guten bis sehr, sehr guten Quarterbacks zusammenspielen.
Und, ne, sie sind definitiv bei den beiden Teams auch eigentlich die Nummer 1 Anspielstation. Ja. Also Hollywood Brown ist in Arizona nicht mehr, war jetzt aber auch nie der Nummer 1 Receiver, wo ich gesagt hätte, das ist mein Typ, mit dem ich jetzt die nächsten, den ich eine Offense aufbaue, ja, eine Passing-Offense, ja, aufbaue. Und in L.A. bei den Chargers ist halt nun mal auch eigentlich alles weg, was den Ball fangen, ja, konnte. Ne? Und der Nummer 1 Receiver vom letzten Jahr, Quentin Johnston heißt er ja, glaube ich. Ja,
der Nummer 1 Pick.
Nummer 1 Pick.
Ja, oder der
First-Round Pick vom letzten Jahr, der hat es ja nicht gebracht bisher. Ja. So. Kann sich auch noch alles ändern, aber ich mag ja solche Spieler gerne dann bei Teams sehen, die ich auch ein bisschen gut finde, und dann würde ich halt ihn gerne bei den Chargers sehen. Deshalb hoffe ich eigentlich, dass die Cardinals, die eigentlich ja schon viele Picks haben in den Top 100, sagen, wir sammeln noch mehr ein, traden runter. Ich habe auch einen Mockdraft jetzt, glaube ich, heute gesehen, die traden runter, relativ weit, und traden dann wieder hoch, um dann einen anderen Receiver noch zu nehmen. Und haben aber dann auch einen Pick eingesammelt. Also das ist ja auch natürlich so eine Nummer, die kann man als GM durchaus durchziehen. Ich bin aber ziemlich sicher, wenn Arizona an 4 pickt, werden sie ihn nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr, sehr hoch. Und wenn die ersten 4 Quarterback-Picks sind und Arizona runtergetradet hat und die Chargers sitzen an 5 und bleiben an 5 und geben nicht auch noch für jemanden, ja, aber wenn jemand hochtradet und den Chargers Picks anbietet, dann tradet jemand hoch, weil er Marvin Harrison Jr. ziehen kann. Ich sehe eigentlich fast keine Welt, in der er außerhalb der Top 5 ist.
Ja, ne, finde ich okay.
Und es ist also ein Plug-and-Play-Starter. Ne?
Also wir sind beide Harrison über Neighbors. Wie sieht denn das Verhältnis zwischen 2 und 3 aus? Hast du den Odunze vor oder hinter Neighbors dann eingeordnet?
Also die meisten Mock-Drafts, die ich mir jetzt angeguckt habe in jüngster Vergangenheit, haben meist Neighbors als Nummer 2 über ihm, über Odunze, und Neighbors LSU, Odunze Washington, und beide sind für mich Top 10 Picks. Und die Teams, die sind ein bisschen anders natürlich auch vom Typ. Odunze ist ein physischer Receiver, der vor allen Dingen eine wunderbare Fähigkeit hat, wenn es darum geht, offen zu gehen, also getting open.
Ja.
Das kann er vielleicht am besten von allen dreien. Und Neighbors ist halt ein unfassbarer Playmaker, der im 1 gegen 1, glaube ich, sehr, sehr viele spektakuläre Dinge uns schon im Rookie-Jahr liefern wird, egal wo er spielt. Also wenn er jetzt nicht gerade mit irgendeinem Backup-Quarterback spielen muss, wird das schon was sein. Also selbst wenn er mit Daniel Jones spielen muss, ja, glaube ich, kriegen wir da ein paar nette Catches zu sehen. Aber die Teams sind für mich die gleichen, die beide, an beiden natürlich interessiert sein müssten. Immer noch Arizona und die Chargers, wenn es aus irgendeinem Grund die beiden ein bisschen nach unten zieht in der Draft-Order. Die Giants sitzen an 6, die Titans an 7. Bei Atlanta sagt man auch, die wollen die 8 vielleicht auch nochmal, die gehen vielleicht noch ein bisschen runter. Wenn sie auf der 8 sitzen bleiben, glaube ich, die werden eher Pass-Rusher gehen oder irgendwas anderes machen, weil
O-Line, Defense, ne?
Die, ja, eigentlich wahrscheinlich die besten Pass-Rusher. Die sehe ich halt in den Top 10 nicht, aber ich sehe die Bears auf 9, wenn noch einer von denen da ist. Du hast Caleb Williams gedraftet an 1 und einer ist noch da an 9. Ja, dann macht der Poles ja vor Freude ein Looping
ja,
da.
Du hast ja auch schon zwei Receiver.
Hast du natürlich, aber trotzdem gibt es viele Mock-Drafts, die Moore. Das schon berücksichtigen und sagen Moore, Allen und den dazu. Du weißt ja auch, dass die Zeit von Keenan Allen begrenzt ist. Mhm. Das weißt du ja. Ja. Und bei den Jets sagen auch einige, ja, die Jets haben natürlich schon auch noch irgendwo so ein bisschen andere Baustellen und wenn die Receiver weg sind, ziehen sie vielleicht Brock Bowers den Tight End an 10. Ja. Aber was ist, wenn einer noch da ist? Ja, dann greifen die auf jeden Fall auch zu, die Jets. Das heißt, eigentlich kannst du alle, nur die Quarterback-Teams aus den Top 10 und wahrscheinlich die Falcons ausschließen. Für beide. Also das wird, also ja. Ich kann es gar nicht spezifizieren, aber ich sehe auf jeden Fall Neighbors als Nummer 2. Du auch?
Ich würde eher Odunze nehmen, ehrlich echt? Gesagt. Mhm. Neighbors ist auch gut, ist auch, du hast es gesagt, schwer zu stoppen. Nur bei ihm, er muss, glaube ich, richtig eingesetzt werden ein bisschen. Ne? Er hat gerne aus dem Slot gespielt. Mhm. Er ist nicht so gut gegen dieses Physische, wenn er einen Press-Man-Corner gegen sich hat. Da wegzukommen, sich auch so durchzusetzen mit den Händen. Das sind so ein paar Sachen, ja, wo er auf jeden Fall auch gut gecoacht werden muss. Vielleicht hat er das in sich, vielleicht kann man das wegkriegen, vielleicht kann er da sich verbessern. Aber das fehlt ihm vielleicht auch so ein bisschen. Und von daher, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, also ich glaube, so ein Neighbors wäre so in so einer Miami-Offense oder so, könnte ich mir den auch super vorstellen. Da wäre das bestimmt total spektakulär. Aber wenn ich nicht weiß, wo der hingeht, was da passiert, zum Beispiel Chicago, weiß ich nicht, wenn er dann hinter zwei anderen Receiver ist. Und
aber da wäre er, glaube ich, im Slot.
Nicht so, vielleicht nicht so gut eingesetzt. Also ich sag, wenn man nicht weiß, wohin, einfach so als reines Talent, würde ich Harrison anfangen, Odunze und dann Neighbors.
Okay. Währenddessen kassiert Fortuna das 0-3. Dinge nehmen dann doch den von den meisten Experten außerhalb Düsseldorfs erwarteten Verlauf. Das sind die Top 3.
Ja.
Und wo sie landen, ja, das ist schon schwer zu sagen, weil natürlich schon auch, welcher Spieler passt in mein Scheme besser, wer passt vielleicht zu meinem Quarterback, zu der Art, wie ich meine Offense orchestriere, besser, das wird dann natürlich schon auch vielleicht den Ausschlag geben, weil unterm Strich finde ich, ist es fast ein 50-50-Ding zwischen den beiden, die hinter Harrison kommen, meiner Meinung nach. Es gibt sicherlich auch so ein bisschen dann von den GMs die Überlegung, okay, wenn ich jetzt picke an 6 bin die Giants und hab noch beide zur Auswahl, das ist ein tolles Szenario für die Giants, da muss ich mir natürlich überlegen, wer passt denn besser zu mir. So. Aber deswegen auch tue ich mich schwer, irgendwie zu sagen, welche Teams, also kommen eine ganze Palette an Teams in Frage, fast alle in den Top 10, wie gesagt, außer Atlanta und den 3, respektive 4, die einen Quarterback ziehen. Und bei Harrison wird es Arizona oder die Chargers sein. Oder das Team, das den Chargers Pick 5 abnimmt mit einem Trade nach oben. Für ihn. So, alles andere kann ich da eigentlich nicht sehen. Und dann, Christian, gibt es einen in der ersten Runde, der heißt Brian Thomas Jr. von LSU. Den sehe ich in Mock-Drafts oft auf 15, 16, ja. 18, 20. Der ist aber so, der ist deutlich außerhalb der Top 10. Der hebt sich aber auch so ein bisschen von dem Rest ab, oder?
Ja, also er wird oft in die Mitte der ersten Runde, hast recht, als vierter Receiver, das wird also eingeschätzt. Ich bin nicht so der Riesenfan von ihm jetzt. Mhm. Das ist natürlich, man liest natürlich viel, wir müssen ja auch immer offen und ehrlich sein, wir gucken ja beide nicht so viel College Football und haben da so viel die Sachen, dass wir uns so einzelne Spieler bewerten können, sondern man bildet sich ja mehr ein Bild über Clips, über Highlights und dann auch über Dinge, die man über ihn liest und von anderen Analysten dann wiederum sich anschaut, aber ja, ich glaube, dass da schon ein deutlicher Abstand ist. Ich glaube, dass man ihn eher unten in der ersten Runde irgendwo einordnen sollte.
Ich glaube, dass er durch die aktuelle Entwicklungen auch des heutigen Tages so ein bisschen auch eine Wildcard geworden ist in der ersten Draftrunde. Es gibt Teams, die sitzen irgendwo im letzten Drittel der ersten Runde, die gehen vielleicht noch hoch, wenn es möglich ist, um ihn zu holen, weil sie kommen an die anderen drei nicht ran. Ja, wir werden das gleich auflösen, aber wer heute alles mitbekommen hat, wird das natürlich auch schon wissen, auf wen wir anspielen. Es gibt auch Teams, die in der Mitte der ersten Runde sitzen, New Orleans, Indy, Pittsburgh. Wenn man die Team-Needs sich anguckt, ist Wide Receiver sicherlich nicht die oberste Priorität, aber sie ist eine der Prioritäten, die in der ersten Runde natürlich adressiert werden könnten. Und dann bist du schnell auch natürlich noch mit einer 1 vorne in der Pick-Order, ne? Also vor 20, dass er weggeht. Für mich ist er auch eher einer, der so, wenn ich mir alle Spieler, und das ist ja immer super schwer, die irgendwie positionsmäßig einzuordnen. Ich finde immer ganz toll diese Top 50, die Daniel Jeremiah macht, weil die sind ja positionsübergreifend. Und da sind zum Beispiel Jaden Daniels und Drake May, die Quarterbacks, hinter den Receivern eingeordnet. Und da der Thomas ja auch irgendwie so rund um die 20. Aber wenn ich ein Team bin, das halt irgendwie jetzt Bock hat, einen neuen potenziellen Nummer 1 Receiver zu ziehen und die anderen drei sind weg, ja, dann ist Thomas der logische Kandidat. Man sagt, er hat Blue-Chip-Player-Potential.
Er ist schnell.
Speed ja, hat er natürlich, ja, natürlich. Er ist nicht so gut wie die anderen, zumindest jetzt auf dem Papier. Ja. Glaubst du, dass irgendeiner da in der Mitte der ersten Draftrunde einfach, also, ne, der ist noch da, man muss sich für den nicht bewegen, ich kann den auswählen, ich habe vielleicht eher noch Cornerback auf der Liste, bin aber jetzt irgendwie gerade, hat einer Quinion Mitchell gezogen, das wäre mein Cornerback gewesen, dann ziehe ich den, oder glaubst du, der fällt dann doch ein bisschen weiter runter und Teams wie Buffalo oder die Chiefs oder so müssen vielleicht nur einen kleinen Sprung machen, wenn sie ihn haben wollen?
Ja, das glaube ich. Also ich denke, eigentlich wird da eine große Lücke sein dann. Aus meiner Sicht sollte in den Zehnern dann kein Receiver gedraftet werden, mehr oder weniger. Zwischen 10 und 20.
Also letztes Drittel.
Ja, weil die drei anderen sind zu gut, die müssen eigentlich vor der 10 schon gehen, wir haben es besprochen. Klar, jetzt ist 11, okay, dann vielleicht bleibt auch einer sitzen bis 12 oder so, aber die müssen eigentlich oben gedraftet werden, in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel der ersten Runde, und dann die anderen, ja, und da gehört halt Thomas für mich dazu, eher ab 25 am liebsten, ja, und dann kommt er natürlich zu einem guten Team, und da muss er vielleicht auch nicht unbedingt sofort der Nummer 1 Wide Receiver sein. Jetzt in Buffalo natürlich schon, in Kansas City
vielleicht
auch. Kommen wir gleich zu. Da sind natürlich dann auch wieder Mannschaften, die da große Lücken haben, aber zumindest spielt man da mit einem guten Quarterback zusammen.
Ja. Und damit kommen wir eigentlich zu der Frage, Christian, wie viele Wide Receiver werden in der ersten Runde gezogen? Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, die drei, über die wir sehr ausführlich geredet haben, auch Brian Thomas wird in der ersten Runde gezogen.
Ich denke am Ende ja.
Sind es vier oder wird es sogar noch einer mehr? Also also ich habe auch Mockdrafts gesehen, da tauchen noch Adonai Mitchell aus Texas auf.
Ja. Franklin.
Ja, ich habe auch, also so als in Rankings, wenn es um die Receiver, wenn man die ranken wollte oder müsste, habe ich auch Keon Coleman mal gesehen, den sehe ich eigentlich eher in der zweiten Runde. Dann aus Georgia, Led McConkley, Ricky Pearsall, Florida, ja, hat beim Combine natürlich auch nochmal seinen Draftstock erheblich gesteigert. Ja, das sind irgendwie die Namen, du hattest ja jetzt auch noch ein, zwei auf der Liste, aber sind es mehr, also die Draftklasse ist auf Receiver gut, aber die wird ja nicht schlechter dadurch, wenn du fünf davon in der zweiten Runde draftest.
Ich denke, es sind insgesamt fünf für mich, das ist so die Zahl.
Es rutscht noch einer rein,
das sind die drei oben, und dann sind zwei, die unten, unten sind, in den letzten fünf Picks vielleicht der ersten Runde oder sowas, und da sind zwei, und die anderen gehen dann in der zweiten Runde.
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass es tatsächlich fünf Receiver sind in
der
ersten Runde.
Weil auch der Need von den Teams relativ stark ist. Ne?
Ja, richtig. Aber ich bin fast bei sechs Receivern in der ersten Runde. Aber ich sage auch fünf. Ich sage allerdings, dass für Brian Thomas jemand möglicherweise hochtradet oder den tatsächlich jemand, der rund um die Mitte, also 15, 16, 17 irgendwo sitzt, da schon zugreift. Oder es gibt ein Team, sagen wir mal, Arizona tradet runter. Mhm. Ja. Die sammeln noch mehr Picks ein, geben den vierten Pick, ne, an die Vikings ab, ja, wenn das irgendwie jetzt hier der Plan sein soll. Und dann, ja, keine Ahnung. Ne? Oder die traden mit jemandem anderen runter, ich weiß es nicht. Also es kann gut sein. dass Thomas ein bisschen höher geht, als vielleicht der eigentliche Value ist. Ja, und dann 5, ja, ich glaube, es sind 5. 5 Receiver in der ersten Runde. Und das sagen wir vor oder mit dem Wissen um die zweite Headline, ne?
Ja, natürlich. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen einfließen lassen. Soll ich das mal irgendwie ansprechen?
Mach also,
es gibt eine zweite Headline und die ist eine Sensation vielleicht. Ein Blockbuster-Trade und zwar Stephon Diggs, der Receiver der Bills, der wird getradet zu den Texans. Das heißt also, Stephon Diggs ist jetzt der Top-Receiver bei den Texans. Ja, zusammen mit den jungen Receivern, die sie ja haben eigentlich.
Tank Dell, Nico Collins.
Ja, ist geil. Ist er mit dabei. Und ja, für mich, Tommy, du kannst ja gleich was dazu sagen, ich vielleicht ein, zwei einleiten. Für mich ist das so ein Ende einer Ära bei den Bills. Ich habe das eben schon gesagt, das ist diese Entwicklung zu einem ernstzunehmenden Contender in der AFC startete ja mit diesem Diggs-Trade, wo dann auch Allen nochmal richtig weitergekommen ist als Quarterback mit ihm als Nummer 1 Receiver und jetzt, Jahre später, gibt man ihn wieder ab und hat ja gleichzeitig auch eine Menge andere Positionen umbauen müssen, eine Menge Spieler abgeben müssen, jetzt eine Menge Änderungen bei den Bills, in der Defense auch, viele Spieler, die da über Jahre wichtig waren, die gehen jetzt und jetzt muss man sich neu aufbauen. Ne? Man hat Quarterback und Coach gut besetzt, finde ich. Also das sind ja die wichtigsten Positionen und man kann dann natürlich auch relativ schnell wieder über einen Draft zum Beispiel einen guten neuen Receiver finden, aber dass Diggs geht, ist erstmal ein Hammer, weil wer ist jetzt der Receiver? Und da ist ja nichts mehr in Buffalo jetzt auf der Receiver-Position. Das muss man auch so deutlich sagen. Und ja, also das ist schon eine Überraschung auch. Wobei es gab ja diese Unstimmigkeiten, er hat ja auch ein bisschen gemoppert und gemeckert und so, dass jetzt Diggs irgendwann getradet wird, okay, aber sie haben ja auch Davis gehen lassen und so und jetzt ist nichts mehr bei den Bills mit Receiver, ne? Ja, also Tobi.
Es ist ein Umbruch, den wir, glaube ich, jetzt gar nicht so in den letzten Wochen ernsthaft größer mal beleuchtet haben. Durch die Free Agency Cap Casualties, wie es dann heißt, ne? Willst Geld sparen, du entlässt Leute, du krempelst um, du tradest weg. Und du tust halt alles, um irgendwo dann auch so ein Makeover zu machen, wo du dann auch sagst, das ist nicht nur halbherzig, sondern du ziehst die Nummer durch. Aber dass Stephon Diggs jetzt getradet wird, jetzt, vor dem Draft, vor der Saison, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das habe ich nicht kommen sehen. Und da war ich auch heute Nachmittag habe ich mal kurz nochmal die Augen zugemacht und nochmal aufs Handy geguckt, dass ich mich auch nicht verlesen habe, aber es stand da tatsächlich. Und die Bills kriegen den 25er Second-Round-Pick von den Texans, den die ja erst kürzlich von den Vikings bekommen haben und geben nicht nur Stephon Diggs, sondern auch noch einen 6-Runden-Pick dieses Jahr und einen 5-Runden-Pick nächstes Jahr ab. Also das sind ja auch immer Picks, du kannst ja mit den Jungs noch was finden. Also Puka Nacua war ein 5-Runden-Pick zum Beispiel. Ja, wir müssen jetzt nicht wieder sagen, dass Tom Brady ein 6-Runden-Pick war. Also Picks sind Picks, ne, was man daraus macht, wie sie sich entwickeln, weißt du nicht. Aber hier brechen die Buffalo Bills einfach mal alles auf. Sie stellen alles auf den Kopf, drehen jeden Stein um. Und du hast es gesagt, er war jetzt auch häufiger unzufrieden, wie er dann eingesetzt wurde, dass er nicht die Bälle gekriegt hat, wie zum Beispiel Adams in Green Bay in einem Playoff-Spiel, also mit den Raiders hat er relativ wenig Playoffs gespielt, Devante Adams, oder dass halt ein Stafford immer dann Cooper Kupp gesucht hat, wenn es eng wurde. Und das war natürlich auch so ein Ding, das hat Diggs für sich eigentlich auch, wie ich finde, zu Recht beansprucht. Ja? Er ist dann derjenige eigentlich auch, der das Play macht. Er hat das oft genug bewiesen in Minnesota, auch in der Anfangszeit in Buffalo. Und jetzt wird er getradet und die Bills machen. Du hast eben vor der Aufnahme das Wort Retooling mal wieder aufgeworfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt bezeichnen soll, was sie da machen.
Wen sie verloren haben. Gabe Davis haben sie verloren nach Jacksonville. Sie haben Leonard Floyd verloren nach San Francisco. Sie haben Mitch Moore, den Center, verloren nach Jacksonville. Du verlierst Diggs. Das sind ja verschiedene Spieler, die...
Tre'Davious White war verletzt,
Poyer ist weg. White ist weg. Ne, das sind ja auch in der Defense dann wichtige Spiele. Also,
Ja, das ist es ist dann schon irgendwie ein Umbruch. Und also, was bringt es, wenn wir vielleicht mal kurz auf Houston eingehen? Den bringt das natürlich jetzt zu Leuten wie Nico Collins und Tank Dell, sehr, sehr vielversprechende, junge, talentierte Receiver, die letztes Jahr mit einem Rookie-Quarterback, der mutmaßlich in seinem zweiten Jahr nicht schlechter wird, CJ Stroud, schon gezeigt haben, was sie drauf haben. Da kommt jetzt so ein Dix dazu. Der will natürlich auch diese Nummer 1 Rolle haben und der wird sicherlich auch mit DeMeco Ryans schon mal telefoniert haben heute und gesagt haben, dir ist schon klar, dass ich hier die Nummer 1 sein will. Und dann hat Ryans gesagt, ja klar bist du, aber du musst halt auch ein Vorbild für die Jungen sein. Und Dix ist 29 und der Zenit der Wide Receiver ist dann irgendwo oft bei 30, 31. Es gibt Ausnahmen, es gab früher auch schon Ausnahmen. Jerry Rice natürlich, auch Marvin Harrison. Aber es wird heutzutage immer schwieriger, wenn du über 30 bist in dieser physischen, schnellen, athletischen National Football League, deine Position zu behaupten. Ich glaube, dass es für Dix, also dass das Investment für Houston auf 2 Jahre angelegt ist, würde ich jetzt mal tippen. Und dann schaut man mal weiter. Ja, es hat mich auf jeden Fall überrascht, der Preis, ja, dass du jetzt für einen Spieler, der 29 ist und 19 Millionen Cap-Hit hat dieses Jahr, glaube ich, keinen First-Rounder bekommst, ist schon klar. Aber letztlich haben die Texans ja, naja, was haben sie für den, sie haben ja nicht mal eigentlich ihren eigenen Zweitrunden-Pick dafür aufgegeben. Ja? Also wenn man es so sieht, Texans haben eigentlich einen guten Deal gemacht. Das Risiko finanzieller Art ist natürlich höher als bei anderen Trades, aber sie können sich das leisten. Sie hatten genügend Cap-Space vor der Saison, kriegen das alles unter, kann man machen. Und in Buffalo muss man halt wirklich schauen. Draften sie jetzt jemanden? Wo sind sie? Ich glaube, Pick 28. Sie müssen eigentlich hoch. Also wenn sie den Brian Thomas haben wollen, müssen sie hoch. Dass sie in die Top 10 kommen. Da müssen sie Picks für aufgeben. Schon, und das, sie können teuer. Sich auch mit Round-Picks nicht erlauben abzugeben.
Eigentlich nicht.
Weil sie haben so viel, was sie verändern müssen, oder?
Eigentlich nicht. Ich finde, sie können sich das eigentlich nicht leisten. Ist jetzt auch die Frage, Dix, er hat jetzt noch Vertrag, aber da ist sehr viel nicht garantiertes Geld. Und das ist ja in der NFL, was heißt das? Da steht irgendwie 19 Millionen, da steht 20 Millionen nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Aber das ist ja alles, das ist ein schöner Vertrag jetzt, aber ich weiß nicht, ob er damit zufrieden ist und da mit weiterspielen wird, wenn quasi Texans von Jahr zu Jahr gucken und sagen, okay, zahlen wir jetzt dieses Jahr mal 19 Millionen oder ist Herr Dix nicht richtig gut gewesen und wir schmeißen ihn jetzt raus. Die Spieler wollen ja garantiertes Geld, die wollen ja garantiert, die wollen einen Signing-Bonus haben. Das heißt, wird da jetzt eine neue Verhandlung kommen, sind sie bereit, ihm da vielleicht die nächsten 2-3 Jahre auch ein bisschen garantiertes Geld noch rüberwachsen zu lassen, damit er auch wieder zufrieden ist. Ne? Das ist auch mal die Frage. Also wie viel neben den Picks, wie viel finanzielles Commitment ist dann auch nötig, um einen Spieler über 30 da happy zu halten? Ne? Weil er ja auch bekanntermaßen nicht ganz so glücklich war zum Teil. Ne? Das hat dann was mit Targets zu tun, das hat aber auch oft was mit Dollars zu tun.
Ja, also Restrukturierung scheint da auch dann kommen zu müssen, ne? Weil nimm ruhig das große Bier.
Ich nehme dieses helle.
Zur 300. Episode wird hier ordentlich reingebechert heute. Ja, also schon knaller Trade irgendwie für die Texans. Erstmal natürlich auf dem Papier, wenn du das mit den Dollars so hinkriegst, dass du einen zufriedenen Dix hast, hast du glaube ich auch immer noch einen recht produktiven Stephon Dix. Und das kann den Houston Texans, einem aufstrebenden Playoff-Team, das sie ja waren, nur gut tun. Ja. Mit CJ Stroud zu spielen, gibt es Schlechteres. Die anderen Receiver an die Hand zu nehmen und denen noch mal ein bisschen zu zeigen, wie der Hase läuft, obwohl die auch schon ziemlich gut sind, ist auch nicht so schlecht, weil der Dix muss denen halt nicht irgendwie noch mal das kleine 1x1 beibringen. Und das ist auch nicht so schlecht. Ja? Und Houston hat viele interessante Moves gemacht in dieser Offseason. Und
ja, dann schauen wir mal. Für den Preis, ne?
Ja,
Zwei-Runden-Pick und du kriegst noch ein paar Picks zurück, Mid-Runden-Picks. Ja. Das heißt, du bist ein bisschen runtergegangen, klar. Du hast den von Minnesota bekommen, dafür bist du aus der ersten Runde rausgegangen. Das hat alles Kosten, es ist nicht zum Nulltarif, aber ist doch durchaus überschaubar. Also er hat jetzt kein Team die Zukunft verspielt, um ordentlich zu gehen, sondern es sind kalkulierte Moves, die man hier macht, um das Team besser zu machen.
Ja. Und was es für Buffalo am Ende wert ist, werden wir sehen. So, dann machen wir doch unsere Draft-Preview beziehungsweise die damit noch verbundene zweite Headline, die reingekommen ist, schnell zu und gehen in ein schnelles Zwischensegment. Wir spielen eine Runde Over-Under und gehen da nochmal zurück zum Draft. Hätte man sich auch noch für die nächste und übernächste Woche aufheben können, aber you never know. Christian, sehen wir in der ersten Draft-Runde mehr oder weniger als 5,5, also 5,5 Trades? Also, gehst du runter und sagst, 5 ist das Maximum, oder gehst du over und sagst, es werden mindestens 6.
Das kam mir ein bisschen viel vor.
Und dann hast du nochmal geguckt, wie viele Deals letztes Jahr gegeben hat. Ich kann es dir sagen. 2023 gab es 6 Trades am Drafttag der ersten Runde. Vorher hatten wir ja schon den Carolina-Chicago-Move und den Packers 13-15 Swap. Ja? Da waren es halt insgesamt ja sogar mehr Trades in der ersten Runde, wenn man so will. Aber am Drafttag selber waren es 6. Und wenn du mir over gibst, dann sind es mindestens genauso viel wie im letzten Jahr.
Ja, ich nehme under. Mir kommt es nämlich zu viel vor. Ich sag 5. So viele Trades gibt es dieses Jahr nicht.
Okay, aber 5 gibt es dann schon. Also knapp drunter.
Ja, ich würde sagen knapp drunter.
Ein knappes under. Ich sag over. Ich sag dir auch, wie ich das sehe. Ich glaube an mindestens 3 Trades in den Top 10. Ich glaube, dass erstmal, also es schreit immer noch für mich alles nach Minnesota geht hoch. Wenn sie es schaffen, auf 3 oder 2 zu kommen, und ich sage ja, wenn sie es schaffen, Drake May zu bekommen, wow, dann haben die Vikings echt geile Moves gemacht. Ich sehe auf jeden Fall einen Vikings-Move. Ich sehe möglicherweise, dass die Chargers von der 5 runter traden. Mhm. Und ich sehe möglicherweise auch, dass die Falcons von der 8 rausgehen, einen Tick runter, um noch einen Mid-Round-Pick einzusammeln. Weil die immer noch ihren Pass-Rusher an 12 zum Beispiel oder so kriegen können. Mhm. Broncos. Trade mit den Broncos zum Beispiel. Broncos, 12, Falcons 8. Wir haben ja schon 3 in den Top 10. Dann sehe ich einen Trade für Brian Thomas. Ja. Und habe deshalb mindestens einen in der Range von 11 bis 20. Und im letzten Drittel gibt es immer mal noch locker 2 Trades. Einer tradet noch aus der ersten Runde raus, weil er sagt, 50 Option, habe ich keinen Bock drauf. Die Chiefs zum Beispiel. Oder die 49ers, die vielleicht sagen, da gehe ich doch lieber, hole ich mir noch einen Zweitrunden-Pick dazu oder irgendwas und leg mich nochmal hin und steige erst am Freitag in den Draft ein, möglich. Und da gibt es noch 2 von der Sorte und schon bin ich bei 6 und deshalb sage ich over.
Okay, es ist geil.
Aber es ist einleuchtend.
Die Trades sind geil.
Ja, ich glaube sogar, dass es, also ich würde mich nicht vom Hocker hauen, oder vom Hocker pusten, wenn es sogar noch mehr wären. Also 32 Picks sind eine Menge. Was machen die Rams? Ja, verschärmen sie, sagen sie, wir wissen gar nicht, wie man in der ersten Runde einen Spieler auswählt. Kann uns jemand den Pick abnehmen, bitte? Wir wollen irgendwas anderes haben.
Vielleicht nur das Argument für Under ist vielleicht, dass wenigstens die beiden Teams, die oben sind, brauchen Quarterback.
Ja.
Auf 1 und 2 und nehmen wahrscheinlich ihren Quarterback.
Ja, 3 braucht auch einen Quarterback.
Und 3 auch. Und das heißt, da, dass die rausgehen, da muss schon eine Menge angeboten werden. Ne?
Ja.
Vielleicht ist das so mein Gegenargument.
Ja, mein Szenario gerade war ja schon sogar, ohne dass ich 2 und 3 Washington und die Patriots bewegen. Aber gut. Ja. Haben wir noch einen?
Zweite. Werden in den ersten beiden Runden mehr oder weniger als 1,5 Running Backs ausgewählt? Ersten beiden Runden. Das heißt also.
Habe ich letzte Woche mit Basti ja ausführlich auch drüber diskutiert. Ich wollte das heute nochmal gerne reinnehmen, weil ich deine Meinung zu dem Thema sehe. Wir beide sind ja hier die großen Kritiker, aber auch gleichzeitig Verfechter von Running Backs geworden über die letzten Jahre. Für und gegen sinnvolle Contracts und Franchise-Tags für Running Backs. Meiner Meinung nach sollten die ersten Running Backs in der dritten Runde gezogen werden. Weil ich eigentlich das nicht sehe, dass die vom Talent so gut sind, dass man einen in der ersten oder auch nicht in der zweiten Runde unbedingt. Ne? Aber ich glaube, mindestens einer wird in Runde 2 gehen. Und wenn erstmal einer gezogen ist, gibt es noch irgendeinen anderen Deppen, der noch irgendeinen spät in der zweiten Runde zieht. Und obwohl es, ich sträube mich dagegen, aber ich sage over. Ich glaube, es werden tatsächlich 2 Running Backs in Runde 2 gezogen.
Du hast eigentlich die Überzeugung, dass es falsch ist, ja, aber du glaubst, ich die Liga macht es falsch.
Ja, ich habe eine Befürchtung in dem Fall. Eine Befürchtung, dass die Running Backs wieder zu hoch gezogen werden. Aber so nur hoch. Weil halt, also wenn, ne? Also entweder 0 oder 2. Also ist nur einer in Runde 2 weggeht, sehe ich nicht.
Ja, dann sage ich 0.
Du sagst, das würde ich persönlich echt gut finden.
Keine Running Backs in den ersten beiden Runden.
Ja, hast du dir die Typen mal angeguckt? So?
Ja, also ist natürlich niemand dabei, der irgendwo so Talent hat.
Das ist kein Barkley.
Barkley, ja? Oder irgendwo oben.
So kein Bijan Robinson.
So, das wird nicht passieren. Aber ja, ein später Zweitrunden-Pick ist natürlich nicht so wertvoll, dass man nicht da auch irgendwann mal sagen kann, ich investiere das für einen interessanten Running Back. Dallas könnte es versauen.
Dallas, tatsächlich. Ich habe auch Dallas als erstes Team eigentlich das Running Back. Das habe ich gehört, es gibt vielleicht eine Reunion mit Ezekiel Elliott. Wenn das passiert, habe ich alles gesehen. Also das heißt, wir sind auch uns da uneinig. Du sagst under.
Ja.
Und ich sage over, weil ich over befürchte. Gut. So, dann erstmal noch einen Schluck Bier. Christian ist jetzt übergegangen hier zum Schlappe Seppel Helles.
Muss ich sagen, ist das erste schon.
Das ist leer, es war auch ein kleines Bier. Ja,
es ist aber auch schon besser gewesen.
Ja, und ich gehe jetzt tatsächlich hier mit einem, das hatte ich auch schon mal, das ist eines, also ich mag ja diese Kona Brewing Biere hier aus Hawaii sehr, sehr gerne. Ich sehe auch gerade, das wäre eh nur noch 10 Tage haltbar. Gut, dass ich es heute erst gekauft habe. Das Longboard Island Lager. Ja, was soll ich sagen? Es ist manchmal... So toll war die Auswahl tatsächlich nicht. So, jetzt üben wir mal hier live und direkt Kritik am Holycraft. So. Gut, wir gehen in Segment 4 und unsere Top 10 Listen sind zurück, Christian. Eigentlich viel mehr als ein Lückenfüller, sondern ein sehr, sehr spaßiges Segment über die vergangenen Jahre auch immer mal wieder gewesen, was wir einstreuen konnten. Wir werden es jetzt heute auch nicht ultra in die Länge ziehen, weil sonst sprengt das auch den Rahmen des Podcasts. Und nochmal zur Erinnerung fürs Gewinnspiel. Ihr müsst alle Trikotnummern meiner Top 10 Jungs addieren und uns diese Zahl, Gesamtzahl, dann schicken und dann könnt ihr gewinnen. Und ihr solltet vielleicht auch euren richtigen Namen irgendwo mit einfließen lassen, dann wäre das vielleicht ganz hilfreich. Gut. Wide Receiver sind unsere Top 10 Listen. Und wir haben natürlich auch nochmal, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, unsere Listen vom vergangenen Jahr angeguckt. Ich sag mal so, da sind Leute drin gewesen, die werden jetzt heute nicht mehr da drin sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir würden wahrscheinlich wieder von 10 hoch nach 1 uns arbeiten.
Ja? Und uns immer abwechseln oder wie ist das?
Genau. Und wer möchte denn anfangen? Wer soll denn anfangen? Darfst du dir aussuchen, wer anfängt?
Ja, fangen wir an, Tobi.
Ja, dann fange ich an. Ich mach's kurz und schmerzlos. Meine 10 ist Stephon Diggs. Ja, hier steht noch Buffalo, ja, als ich es mir aufgeschrieben habe, war er noch bei den Buffalo Bills, aber nichts ist älter als das Papier von heute Morgen, der im vergangenen Jahr 107 Receptions hatte, 1183 Yards und 8 Touchdowns, seine Zahlen gehen runter, für mich ist er immer noch ein Top 10 Wide Receiver, aber halt auch nur noch die 10. Jetzt spielt er in Houston und ich bin mal gespannt, was er da so reißt. Und ich bin auch gespannt, ob er in deiner Liste vorkommt.
Kommt in meiner Liste vorkommt, aber natürlich viel später vor, an Nummer 1 wahrscheinlich oder so. Nein. Aber das wirst du dann sehen. Meine 10 ist ein Spieler, der auch das Team gewechselt hat. DJ Moore habe ich auf die 10 gesetzt. Oh. Von den Chicago Bears jetzt, vorher bei den Carolina Panthers. Mhm. Der war ja schon bei den Panthers immer ein sehr guter Receiver eigentlich. Ja. Und hatte da auch 3 Saisons schon über 1000 Yards. Ein bisschen im Abseits gewesen auch so, weil es lief ja nicht in Carolina und jetzt ist er nach Chicago gegangen, auch nicht die beste Situation, mit Fields und aber er ist nochmal besser geworden. Er hatte 1364 Yards jetzt letzte Saison in Chicago, ist also in der, ist ja auch vom Alter her jetzt in den besten Jahren sozusagen und ja, insgesamt die Produktion jetzt über die letzten Jahre, auch die guten Performances in Carolina mit fragwürdigem Quarterback-Play und jetzt in Chicago, andere Umgebung, auch vielleicht nicht das beste Quarterback-Play und nochmal sich gesteigert, jetzt in diese 13, 1400 Yard-Region mit den Touchdowns dazu. Ich habe viel gesehen von ihm diese Saison und er hat mir gut gefallen und hat er durch diese Position 10 bei mir bekommen, jetzt mal. Dazu zu sagen, Wide Receiver fand diese Aufgabe wieder ultra schwer, ehrlich gesagt. Schwerer als Running Back oder Quarterback oder andere, weil es gibt so viele Receiver, so viele gute Receiver, Leute, die man rauslassen muss, die es auch verdient hätten.
Oh ja.
Ich habe hier eine ganze, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, die man noch hätte diskutieren können, jetzt auch für so
Wo
einen
man
Spot.
Argumente für die Top 10 finden könnte. Ja.
Ja, also da kann ich ja vielleicht mal ein paar Namen sagen, weil ich jetzt, Moore ist halt meine 10 geworden, aber Spieler wie Metcalf, finde ich, aus Seattle, es geht auch so ein bisschen unter, der spielt auch richtig gut. Aber auch Olave zum Beispiel, ein Spieler. Oder ja, Cooper Kupp, der vor Jahren noch ein absoluter Top-Receiver war, der jetzt ganz rausgefallen ist, ja schon letztes Jahr bei mir,
Letztes Jahr bei dir
ne?
auf der 4, bei mir letztes Jahr auf der 3.
Ja,
Ja.
aber kann man ihn dann noch.
Top 10? Aktuell
Nein,
nicht? Nee.
aktuell nicht, dafür sind zu viele andere gute Spieler da. Und ein paar jüngere Spieler, die ich auch noch rausgelassen habe, die mir dann, meine Regel immer dieses, ich möchte es mal 2 Jahre sehen. Ich bin ja jemand, der auch so ein bisschen sagt, okay, um in die Top 10 zu kommen, reicht da nicht eine Saison ganz gut zu sein. Bei mir auf jeden Fall. Also bei mir ist dieses Jahr Moore, was er bis jetzt geleistet hat, was er letztes Jahr geleistet hat, auf der 10 gelandet. Wie sieht, ja.
Wer ist denn deine Neun dann?
Meine neuen, die ist dann Mike Evans tatsächlich.
Ja.
Ich habe ihm, das ist auch so eine Respektgeschichte einfach. Einem ist es jetzt nochmal so bewusst geworden, ne? Mit dieser Vertragsverlängerung nochmal in Tampa und als es Diskussion war, er könnte auch woanders hingehen, wie gut er eigentlich gespielt hat die letzten Jahre, wie viele gute Saisons er hatte.
Ja.
Immer wieder, er hatte davor die Saison ein bisschen abgefallen, aber ob es jetzt mit Brady war und jetzt nochmal ohne Brady.
Mit Mayfield.
Mit Mayfield so eine Saison zu spielen,
Er hatte
so
13
stark.
Touchdowns und damit die meisten, gemeinsam mit Tyreek Hill, die meisten
Ja.
Touchdown-Catches. Ne?
Und was hat er? 1255 hat er, glaube ich, gehabt, Yards.
Ja.
Also richtig gut gewesen. Wie lange kann er das noch durchhalten? Weiß ich nicht. Aber ja, ich wollte ihn da irgendwie mit reinbringen, um das auch mal, dieses Gesamtwerk, muss man einfach auch mal ein bisschen nochmal respektieren. Und Evans und letzte Saison war ja einfach irgendwie ein Top 10 Receiver für mich. So
Absolut,
stark gewesen.
ja. Meine neun, und das ist dann natürlich, entspricht wieder nicht deinen Kriterien, weil es nur ein gutes Jahr war, aber wenn ich als Fünf-Runden-Pick in die Liga
Ja.
komme und ich spiele mit einem Quarterback zusammen, der nachgewiesen ziemlich gut ist, aber bei ganz, ganz vielen sogenannten Experten wenig Liebe bekommt, das muss man ja auch mal über Matthew Stafford sagen, dann gehört für mich Puka Nacua auf jeden Fall da rein. Weil wenn wir Top-10-Listen machen und schmeißen nach einem Rookie-Jahr einen Chase oder einen Jefferson in die Top-10-Liste, muss man nach dem Rookie-Jahr meiner Meinung nach auch Puka Nacua reinschmeißen. Ich habe mich ein bisschen gezügelt, dass ich ihn nicht zu hoch setze. Ich habe ihn über Dix tatsächlich gesetzt. Er hatte 105 Bälle gefangen, 1486 Yards, 6 Touchdowns, ein absoluter Rising Star. Natürlich ist die Frage, und das passt ja zu dem, was du gesagt hast, kann er es bestätigen? Ich denke, er kann. Ich denke, er ist der neue Nummer 1 Receiver der Rams. Und ich habe das nicht kommen sehen. Und selbst wenn man sich ein bisschen auch mit den Draftpicks beschäftigt, die dein eigenes Team gezogen hat, keine Chance, das zu sehen vorher, finde ich. Also, das war wirklich eine überragend gute Saison als Rookie. Er ist ja weder der Schnellste, noch der Größte, noch der Stärkste. Aber wie er die Coverages lesen kann
Er spielt
als
die
Rookie.
Position einfach super, ne?
Ja.
Ja.
Und natürlich hast du jetzt auch in deinem ersten Jahr nicht den allerschlechtesten Quarterback.
Ja.
Ja, Puka
Nee.
Nacua. Bei mir auf der 9 und deshalb kann ich es jetzt auch kurz machen. Meine 8 ist nämlich Mike Evans. Ja.
Okay, cool.
Weil der gehört für mich aus genau den Gründen, die du gesagt hast, auch da rein. Der Kollege ist jetzt 10 Jahre in der NFL. Und hat 10.000 Yard Saisons. Das ist doch abartig. Ja, und er hat in Tampa mit irgendwelchen Nasen gespielt. Ja, Mayfield ist ja weit weg davon, der schlechteste Quarterback zu sein, mit dem Evans gespielt hat. Winston, ne?
Ja, zum Beispiel.
Er hat
Also,
mit Brady natürlich gespielt, klar. Er hat mit Winston gespielt, mit anderen Quarterbacks. Evans ist eine Maschine. Er hat sich diese Vertragsverlängerung nochmal verdient. Ich freue mich für ihn. Natürlich kann man sagen, irgendwann kommt diese Regression. Ja. Das bringt das Alter dann mit sich in der NFL, weil dann bist du einfach gegen den Corner im dritten Jahr abgemeldet. Weil dann bist du einfach, fehlt dir dieser erste Schritt. Aber jetzt, fehlt der Evans noch nicht und er gehört auf jeden Fall in jede ordentliche Top 10, wenn es um Wide Receiver geht. Und deshalb sind bei mir auch Leute raus, wie Cooper Kupp, wie Terry McLaurin, der eigentlich auch verdammt guter Receiver ist und auch ein bisschen bei diesen Top 10 Listen darunter leidet, dass er halt auch mit nur Wurst-Quarterbacks zusammenspielt meistens. Letztes Jahr hattest du ihn drin auf der 10, das fand ich gut. Ich hatte ihn da auch schon nicht drin. Aber wir haben beide Mike Evans drin. So. Ja.
Und Keelan Allen zum Beispiel habe ich nicht drin.
Ich habe ihn auch rausgelassen. Ja. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, noch einen Case für ihn gestartet. Ich hatte ihn letztes Jahr aber auch schon raus. Er hat nochmal ein Monsterjahr hingelegt. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wem traust du in 24 denn eher zu, nochmal annähernd so ein Jahr wie 23 zu spielen? Evans oder Keelan Allen? Dann gehe ich all day mit Mike Evans.
Ja, weil er einfach diese Konstanz hatte in den letzten Jahren und nie verletzt ist auch.
Aber der kriegt auch keine Liebe, Christian, oder? Also außerhalb der Fanbase von Tampa. Wir reden über tolle Receiver, natürlich über die Jeffersons und Hills und Adamses und wie sie alle heißen. Und die letzten Jahren auch immer wieder über Cooper Kupp. Aber Mike Evans kriegt irgendwie immer noch wenig Respekt, finde ich. Und wir erweisen ihm den heute, ja. Du hast ihn auf der 9, ich habe ihn auf der 8 und jetzt bin ich sehr gespannt, wer deine 8 ist.
Ja, meine 8 ist Dix dann. Ne?
Ah ja, okay.
Gut, den habe ich auch noch drin.
Ist wieder viel zu ähnlich.
Ja, da habe ich ein bisschen überlegt, ob ich ihn reinnehmen soll, weil er hat letztes Jahr nicht mehr so ein gutes Jahr gespielt. Und da ist die Frage, geht es bei ihm da langsam bergab? Und jetzt natürlich auch mit diesem Trade heute, also die Liste kam natürlich vor dem Trade auch, muss man sagen, ist es dann auch vielleicht das Zeichen, dass die Bills sagen, da gefällt uns irgendwas nicht mehr oder wir sehen vielleicht was in dem Spieler, den wir jeden Tag im Training sehen, der hat es nicht mehr so drauf oder der verliert einen Step und
oder er labert zu viel.
Er labert zu viel, will zu viel Geld, ich weiß es nicht. Ja, aber trotzdem, was er in den letzten Jahren geleistet hat bei den Bills, das war einfach gut und ich habe ihn deshalb nochmal drin, jetzt hier so am Ende. Mhm. Ne? Es kann sein, dass er nächstes Jahr, also jetzt auf Position 8 noch, nächstes Jahr rausfällt, dann auch gegen einen jüngeren Receiver, gegen Nakua zum Beispiel oder so, oder gegen Olave vielleicht.
Oder Nico noch. Collins.
Nico Collins, ja. Aber im Moment habe ich ihn noch drin, so wie er gespielt hat. Und er, man muss ja auch sagen, in 22 hat er, glaube ich, 1400 Yards auch noch gehabt und so.
Ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber Buffalo war natürlich auch, die hatten so ein bisschen Probleme, ne?
Genau. Und
insgesamt.
Was lag an ihm und was, man wird es sehen jetzt in der nächsten Saison, wenn er jetzt mit einem jungen Rookie-Quarterback, also im zweiten Jahr Quarterback, dann wieder seine 1500 Yards hat, dann bleibt er in der Liste. Wenn er weiter runtergeht und nur noch knappe 1000 hat, dann fällt er wahrscheinlich raus, aber ein Top-Receiver der letzten Jahre, ja. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen die am Ende, also mit Moore okay, aber dann mit Evans, Dix und auch den Spieler, den ich jetzt als nächstes sage, so ein bisschen die ältere Fraktion. Auf Position 7 dann ist Davante Adams für mich dann. Ist immer noch gut. Er hatte 22, hatte er 1500 Yards und jetzt ist er natürlich ein bisschen runter auch. Aber die Raiders, das ist natürlich auch Grütze, was die auf Quarterback hatten. Er hat sich da vergaloppiert, leider. Also so diese Entscheidung in der Karriere zu sagen, oh, ich bin hier mit Green Bay und Aaron Rodgers und fast im Super Bowl, immer im Championship Game und naja, ich gehe mal zu den Raiders, weil ich will mit Carr spielen, mit Derek Carr spielen und der ist dann auch weg nach einem Jahr und jetzt bin ich bei den Raiders da irgendwo in der Grütze gelandet, oder? Also die ist blöd gelaufen für ihn. Vielleicht wird er nochmal getradet, vielleicht passiert bei den Raiders jetzt nochmal was mit einem, vielleicht draften die ja auch einen tollen Rookie-Quarterback dieses Jahr, aber da muss auf jeden Fall was passieren. Als Receiver ist er immer noch super. Also ich denke, wenn er noch einen besseren Quarterback hätte, könnte er ja immer noch richtig Gas geben. Weiß nicht, du hast ihn nicht drin oder hast ihn, kommt er gleich noch bei dir?
Also ist er kommt bei mir noch.
Meine Nummer 8. Ist
er kommt bei mir noch. Deine 7 ist er.
Meine 7, sorry, ja, meine 7.
Er kommt bei mir noch. Bei Davante Adams muss ich, und das will ich jetzt schon mal vorwegziehen, auch meine Aussage zu ihm, man muss das auch eigentlich sogar ihm hoch anrechnen, welche Zahlen er auflegt mit den Quarterbacks in Las Vegas. Und wenn Davante Adams mit einem Joe Burrow spielen dürfte oder mit, ich hatte eben Puka Nacua drin, mit Matthew Stafford spielen dürfte, worüber würden wir denn hier reden? Wahrscheinlich über 1500 Yards und dann ist der Mann 31 in dieser Offseason und wir sagen, der gehört immer noch in jede Top 5. So. Ja? Er kommt bei mir noch. Mal gucken, ihr werdet gleich sehen und hören, wann er bei mir kommt. Ich finde es gut, dass wir ihn beide drin haben, weil wenn es um Route Running geht,
ja,
um die Hände, um die Ruhe auch einfach in Traffic den Catch zu machen, auch irgendwo, da fuchteln gerade vier Hände vor deinen Augen rum, und aber die Hand, die am Ball ist, ist halt die von Davante Adams. Da macht ihm in der Liga ja kaum einer was vor. Da gehört ja, er für mich zu den besten ja, drei, wenn es darum geht. Ja, natürlich ist er nicht mehr ein Top-3-Receiver, weil die Zahlen nicht mehr das ganz große Domino sind, aber das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Quarterback-Situation zusammen. Und natürlich hat er sich, du hast es gesagt, vergaloppiert. Er hat sich völlig vergaloppiert. Er hat sich auch teilweise vergaroloppiert, oder wie man das nennen möchte. Ja? Und das ist schon auch schade, dass man dann die letzten oder wahrscheinlich die letzten guten Jahre irgendwo auch ein bisschen verschwendet hat von diesem Spieler. Das muss man leider auch ganz knallhart so sagen. Und wenn man ihn letztes Jahr getradet hätte zu einem Contender, wäre das für ihn das Beste gewesen. Und er wäre vielleicht auch jetzt in seiner Saison, wo er 31 Jahre alt ist, in der Lage, nochmal um einen Ring mitzuspielen oder zumindest einen tiefen Playoff-Run, wie man den in Green Bay fast jedes Jahr ja hatte mit ihm. Ja. Finde ich schade.
Vielleicht kommt der Trade zu den Bills jetzt.
Wow, ja, also das wäre natürlich, ja, da kann man mal drüber nachdenken. Nicht schlechte Idee. Meine 7 ist übrigens AJ Brown, Philadelphia, der jetzt irgendwie 2 All-Pro-Saisons in Folge hingelegt hat. Der bekommt auch, wie ich finde, oft wenig Liebe, weil man über andere Namen viel lieber redet, wenn es um die Top-Receiver dieser Liga geht. Letztes Jahr 106 Bälle gefangen für 1456 Yards. Ja, 7 Touchdowns. Ist dann so bei 17 Spielen, dass man sagt, also 10 müssten es schon sein, damit du irgendwie so absolut oberstes Regalbrett bist. Aber ich finde, AJ Brown ist schon auch verdammt gut.
Philly ist ja auch mal reingelaufen da von der 5 und hat sich da, haben sie ja nur reingeschoben.
Ja, sonst hätte er hier und da nochmal 5 oder 10 oder 15 Yards mehr gehabt. Also,
ja, und ein paar Touchdowns vor allen Dingen.
Ein paar Touchdowns auch, ja. Also AJ Brown für mich auf der 7 auch einer, der da reingeht.
Du nicht noch die 6 jetzt
direkt? Ich mag gerne die 6.
Ja.
Oder wolltest du und von AJ Brown leite ich über zu Amon-Ra St. Brown. Der hatte 119 Catches, 1515 Yards und 10 Touchdowns. Die Kurve geht bei ihm in seinen ersten 3 Jahren geht steil nach oben. Ja. Ich hatte ihn letztes Jahr schon drin auf der 9. Da hattest du ihn noch nicht drin in der Top 10.
Ja.
Bin gespannt, ob er bei dir auftaucht.
Er taucht auf bei mir auf der 6.
Ja, auch auf der 6.
Auch auf der 6.
Okay, ja. Auch auf der 6. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sky's the limit. Also man sagt ja, Jared Goff ist für ihn auch ein guter Quarterback und Jared Goff passt auch ideal bei den Lions gerade hin. Aber es ist halt auch bei allem Respekt immer noch Jared Goff. Ja? Für seinen Amon-Ra St. Brown ist natürlich gut. Er operiert sehr viel aus dem Slot.
Ja.
Und das ist ja auch etwas... Das sind ja auch die Anspielstationen, die Jared Goff dann auch mag. Ja, weil er häufiger dann auch den Ball schneller loswerden kann. Amon-Ra St. Brown, schnell, Separation ist da, sehr, sehr gute Hände. Manchmal wirkt es richtig, als hätte Magneten in den Handschuhen, da fällt kaum mal ein Ball runter. Also er saugt die Bälle auch magisch an, selbst wenn er Goff-mäßig mal so ein bisschen Wobbler irgendwie kommt. St. Brown macht den Catch. Ja? Und deshalb... Ja, von 9 auf 6 bei mir. Und bei dir quasi, wie man früher in der Chartshow gesagt hätte, Neueinsteiger.
Genau, Top Slot Receiver auf jeden Fall. Ja, ist halt das Einzige, was man sagen kann. Er ist natürlich diese physische Präsenz, dieser klassische Nummer 1 Outside Receiver. Aber in dem, was er macht, ist er trotzdem super gut. Und man sieht ja, dass die Detroit Offense auch damit funktioniert. Ne? Und von daher ist er bei mir auch drin. Mit den Zahlen einfach auch in der Top 10 als Receiver. Auf 5 habe ich dann Chase von den Cincinnati Bengals. Warum ist er auf der 5? Ja, bei ihm kann man vielleicht sogar, manchmal dachte man, er ist einer der Jungen, die dann irgendwie vielleicht auch auf die 3 oder in die Top 3 vorrücken. Aber es lief natürlich in Cincinnati nicht so optimal jetzt letzte Saison und da leidet natürlich alles drunter, dass man das nicht so sieht, wie gut er eigentlich ist. Ja, es ist ein Top-Receiver, ist glaube ich auch von allen oder von ganz, ganz vielen so respektiert oder in der Liga, dass er ja ein kompletter Receiver ist und da in Cincinnati der absolute Topmann ist. Jetzt haben sie auch Franchise-Tag gegeben für Higgins, den anderen Receiver, weil sie auch einfach dieses Chase, der bleibt auf jeden Fall. Ja. Der kriegt auf jeden Fall den Vertrag. Das ist der Nummer 1 Receiver in Cincinnati und da will man Jahre, über die nächsten Jahre einfach in dieser Quarterback-Receiver-Kombination Spaß haben. Und ja, hast du ihn auch drin, Tobi?
Ja, ich kann das jetzt schnell machen. Ja'Marr Chase ist bei mir auf der 4. 100 Bälle gefangen in der letzten Saison für 1216 Yards, 7 Touchdowns.
Eine Down-Season für ihn.
Ja, in der Saison, wo es halt eigentlich gar nicht so rund lief, oft in der Offense, gerade am Anfang, als Burrow von der Verletzung zurückkam, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hat. Und bei mir ist auf der 5 Devante Adams. Ich habe ihn tatsächlich noch auf die 5 geschoben. Über Sam Brown und über AJ Brown. Natürlich ist irgendwie bei Devante Adams so dieses Regression Incoming so eine Überschrift. Und bei Chase, für mich ist er ein Top-5-Mann. Ich glaube, er hat seine beste Saison noch vor sich.
Ja.
Seine statistisch beste.
Ja.
Und auch vielleicht einfach seine beste, wenn es darum geht, die Spiele zu gewinnen für Cincinnati. Ich glaube, dass wir, ob es diese Saison ist oder nächste Saison, weiß ich nicht, aber 24 oder 25 werden wir nach der Saison darüber reden und sagen, das war Chase' beste Saison. Der Mann hat gefühlt siebenmal den Game-Winning Catch für Burrow irgendwie runtergezogen. Und der hat halt unfassbares Talent. Ja, und er kann dich halt auch auf 100 verschiedene Art und Weisen irgendwie, ne? Kurzer Ball gefangen und dann düst er ab. Oder der läuft halt einfach 70 Yards down the field und fängt das Ding. Oder irgendwo kommt er in so einer Mid-Route und dann weißt du auch nicht, wie du ihn verteidigen sollst. Dann kannst du ihn schlecht übergeben in Richtung Safety, weil der hat mutmaßlich gar keine Schnitte gegen den. Und für mich gehört er auch ganz klar in eine Top 5 rein, auch wenn die Saison 23 für ihn nicht so überragend war. Und das ist deine 5, Ja'Marr Chase. Bei mir ist 5 Adams und bei mir ist 4 Ja'Marr Chase. Und da ich weiß, dass du meine Top 3 auch alle noch hast, fehlt aber ja noch einer, den ich wohl nicht habe. Möglicherweise.
Also ich kann dir erstmal die 4 machen, ja, wenn du willst.
Oder?
Die 4 ist Brown.
AJ Brown.
Ja, den du schon
hattest. Okay. Ja.
Von
stimmt. Hast du es eben schon gesagt, ne?
Dass ich den noch habe, ja, habe ich glaube ich gesagt. Ja, ja. Das ist...
ja, okay, gut. Dann
ja, das ist
meine Verwirrung jetzt auch schon wieder.
Dann wieder, soll man jetzt Argumente für finden, warum er bei dem einen 4, bei dir war 6, glaube ich, bei mir ist er 4 oder sowas.
7.
Oder 7 und 4. Ja, wir essen Receiver, wo die Eagles ja gesagt haben, den wollen wir haben, Tennessee, einen Trade gemacht haben, der jetzt auch natürlich gutes Geld verdient, aber auch da als Nummer 1 Receiver spielt. Philly auch wieder so ein Team, was ja unzufrieden war in der Offense, wo man irgendwie gesehen hat, dass es nicht so rund läuft und dann ist ja die Defense auch komplett zusammengebrochen und das ganze Team letztes Jahr. Aber es lag ja nicht an ihm, muss man auch mal sagen. Ne? Er hat eigentlich weiter gut gespielt, performt, hat seine Catches, ist einer der noch jüngeren jetzt im Vergleich zu anderen guten Receiver und gehört da mit rein. Ja, wenn jetzt man sagt, Chase ist einem lieber oder ein anderer Receiver, aber für mich ist Brown einfach, weil der auch einfach so eine körperliche Präsenz hat, ne, durch seine Muskulatur und so. Der ist ja einfach auch eine
Maschine, würde er
sagen. Maschine, würde man sagen. Das ist jemand, den man nicht
tackeln will. Max würde auch sagen,
ja, wo man einfach mal versucht, den zu tackeln und man fällt einfach und der Corner liegt da und der ist bei der Slant einfach weg.
Ja, hat wahrscheinlich noch einen Brustwirbel gebrochen im Tackle-Versuch.
Das ist halt kein Problem mit, sag ich mal, auch durch die Mitte zu gehen und da Catches zu sammeln, weil die Safeties auch da leicht abprallen so an ihm.
Ja. Und jetzt gehen wir in die Top 3 und ich weiß schon, dass wir die... Na. Es kommt noch die Frage, haben wir es gleich aufgeteilt? Aber die drei Namen sind gleich. Das ist ja schon mal ganz klar. Wer muss? Du? Du musst. Ja. Deine Nummer 3?
Nummer 3 kommt aus Dallas.
Ja,
Und
bei mir auch.
CeeDee Lamb. Ne?
Das ist CeeDee Lamb.
Ja, der hat letztes Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt, hat sich da aus einem, den konnte man in die Top 10 wählen, Receiver, zu einem Top 10 Receiver entwickelt.
Bei dir letztes Jahr auf der 8, bei mir
Ja,
letztes Jahr auf der 7,
genau.
jetzt schon bei uns beiden auf der 3.
Ist hochgekommen, ganz klar, gute Saison gespielt. Und was war enttäuschend, das Playoff-Spiel gegen Green Bay, das habe ich natürlich gesehen, das war enttäuschend. Da waren sie ja nicht irgendwie so am Anfang, hatten sie nicht diese Connection, die sie eigentlich die ganze Saison gehabt haben. Da haben wir auch die Report, was ist los? Da haben so tausendmal haben wir das gesehen und
Lag
dann.
vielleicht auch an der Green Bay Secondary.
Lag es an der Secondary, lag es an Prescott, lag es an der Situation. Aber ich mache nicht zu viel an einem Spieler aus. Ich glaube nicht, das kann immer mal passieren, dass einer ein schlechtes Spiel hat. Über die gesamte Saison gesehen war er extrem gut und schwer zu verteidigen. Muss man ihn eigentlich doppeln.
135 Receptions, damit war er der führende Receiver der Liga. 1749 Yards, ich glaube, das ist die zweitbeste Ausbeute gewesen und 12 Touchdowns und das ist hinter Tyreek Hill und Mike Evans dann auch schon Platz 3. Also das war eine
Da kann man
überragende
nicht
Saison.
meckern, ne?
Nein, es war eine überragende Saison und es ist die vierte Saison in Folge mit steigenden Stats. Das heißt, diese Kurve, die ich eben bei Amon-Ra St. Brown gesagt habe, über 3 Jahre, die zieht die nimmt jetzt schon 4 Jahre. Und das ist schon ein knalliger Unterschied, wie ich finde, weil dieses vierte Jahr, das ist dann schon so, jetzt kennt dich jeder. Gefühlt hat jeder gegen dich schon mal gespielt, jeder weiß, wo deine Stärken und Schwächen sind, es gibt genügend Tape von dir. Jetzt musst du zeigen, dass du auch irgendwas anderes noch aus dem Hut zaubern kannst. Im 1 gegen 1, gegen die Double Coverage, gegen wenn du aus dem Slot heraus operierst. Du musst irgendwas, da muss irgendwas kommen, was die anderen noch nicht gesehen haben. Du musst dich, also ein bisschen übertrieben gesagt, du musst dich quasi jedes Spiel neu erfinden. Und das hat er geschafft, das hat die, haben die Dallas Coaches auch geschafft. Wir schimpfen immer viel über Dallas, aber sie haben ihn perfekt eingesetzt. Prescott hat eine unfassbar gute Chemie mit ihm. Und er ist ein Top-3-Receiver in der NFL inzwischen. Also zumindest nach unseren Listen. Ja.
Ja, und zwar sind die anderen beiden, die noch übrig sind. Die
Ja, die Frage
kennt
ist nur,
jeder. Ja,
wie rum teilt man sie ein, ne?
ich habe sie wieder so eingeteilt wie letztes Jahr. Tyreek Hill auf der 2 und Jefferson auf der 1.
Ja.
Du hast es getauscht, oder?
Ich habe es tatsächlich getauscht.
Ja, okay.
Ich habe es tatsächlich getauscht. Ich erzähle dir auch warum.
Ja, da kommen wir jetzt.
Justin Jefferson hatte letztes Jahr ja nur 10 Spiele gemacht. Und er hat in 10 Spielen aber auch 1074 Yards
Das
gehabt.
wäre mein Argument,
Ja, ich
Tobi.
weiß, das war mir schon klar. Und wenn er es hochrechnet, dann hätte er alles geschreddert und wäre die 1.
Ist wieder bei 17,
Ja,
1800 Hertz.
aber der junge Justin Jefferson, der zugegebenermaßen auch mit irgendwelchen Busfahrern und Hausmeistern als Quarterback mitunter spielen musste, also Kirk Cousins hat man da schon schmerzlich vermisst, der hat aber halt nur mal diese 10 Spiele gemacht. Wenn er die ganze Saison gespielt hätte, wäre er bei mir die klare Nummer 1. Und ich gebe die Nummer 1 aber auch an Tyreek Hill, weil der mit jetzt in seiner 29, ich glaube, er ist jetzt 30 geworden in der Offseason, da habe ich nichts von Regression gesehen. Das haben alle letztes Jahr schon gesagt. Ah, ja, Hill und Waddle, das war ein nettes Tandem. Waddle, der war bei mir auf der 10 letztes Jahr, bei dir auf der 9. Der ist weg.
Runtergefallen, ja.
Und Tyreek Hill, der hat einfach, was hat er gemacht? Der hat 119 Bälle gefangen. 1799 Yards, 13 Touchdowns. Der war der absolute Game Changer unter den Wide Receivern in der vergangenen Saison, obwohl er älter ist als Jefferson, älter als Lamb, älter als Chase, älter als St. Brown, älter als AJ Brown, älter als Nacua, älter als Diggs. Nur Mike Evans und Davante Adams sind in unseren Top 10 Listen dieses Jahr, die entweder genauso alt sind oder noch ein Jährchen oder zwei älter sind als Tyreek Hill. Und er hat ja am Ende auch noch eine Knöchelverletzung gehabt. Wir haben hier teilweise im Podcast gesessen und gesagt, wir wünschen uns mal einen anderen MVP, der mal kein Quarterback ist. Und da haben wir natürlich gesagt,
Einfach,
gibt
ja.
es nicht. Aber es gab einen Zeitpunkt in der Saison,
Ja.
da haben wir darüber philosophiert, ob
War
Hill, wenn er den.
er war auf
So ist es.
Rekordkurs. Er
Wenn
war
er
auf
Megatrons
Rekordkurs.
Rekord knackt,
Ja.
dann muss er zumindest ein paar Votes bekommen, haben wir
Ja.
gesagt. Er wird es nicht, aber er müsste Votes bekommen. Dann hat er die Knöchelverletzung gehabt.
Ein
Das
bisschen
war der Killer.
runter
So.
vom Durchschnitt,
So. Und
ja.
deshalb, wenn ich das in Perspektive setze, Jefferson volle Saison, Hill volle Saison. Und Hill kriegt für mich, bei mir Benefit of the Doubt ist, er ist 30. Er war 29, jetzt ist er 30. Ja? Und das hat er hinbekommen. Ich glaube, Tyreek Hill ist nächste Saison nicht mehr bei mir. Also nächstes Jahr nicht mehr die Nummer 1, wenn wir einen Top 10 Ranking machen. Ich würde prognostizieren, dass es wahrscheinlich Justin Jefferson ist, wieder auf der 1. Und letztes Jahr hatten wir beide Hill auf der 2 und JJ auf der 1. Ich habe es jetzt nochmal getauscht.
Ja, cool. Da war mal Kontroverse nochmal drin am Ende. Interessant. Ja, ich kann das Argument nachvollziehen. Meine Argumentation war halt, wenn ich es gesehen habe, dass er in den 10 Spielen, die er gemacht hat, in der Situation mit den Vikings, mit den Quarterbacks, trotzdem so viel Yards hat und so performt hat, dass, als wenn ich das auf eine volle Saison oder nächstes Jahr auf einen, auch einen Rookie, der reinkommt und gut ist, hochrechne, dann denke ich, er ist wieder da, er ist immer noch der Beste eigentlich der Liga.
Ist er auch. Er ist der beste Receiver auf diesem Planeten. Ja, also wenn er einigermaßen einen Quarterback hat, der den Ball werfen kann und er verletzungsfrei bleibt, die Offense dreht sich ja auch um ihn in Minnesota. Das ist ja seine Offense. Dann sind ja Saisons bei 17 Spielen, die wir mittlerweile haben, von 1700 plus Yards, Double Digits in Touchdown, ist ja schon eine stinklangweilige normale Saison für Justin Jefferson. Ja. Er hat das Potenzial, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren nochmal diese 2000 Yards anzugreifen und vielleicht 15, 16, 17 Touchdowns aufzulegen. Vielleicht wird Justin Jefferson der nächste Nicht-Quarterback-MVP in dieser Liga. Dazu muss er Megatrons Rekord, an dem Cooper Kupp knapp dran war. Ja? Und er muss eigentlich auch 20 Touchdowns fangen.
Und eine gute Saison auch vom Team noch haben.
Dafür, das würde vielleicht helfen, wenn er 20 Touchdown-Pässe fängt. Also.
Sollte.
Ja. Aber mittlerweile ist es ja auch so, mit Jordan Addison hat man natürlich auch so ein bisschen...
Gute Nummer 2.
Ja, und das, ob das dann wieder auch was von ihm zieht oder ob man sagen muss, hey, er ist trotz Jordan Addison so gut. Ja, obwohl sie sich so ein bisschen auch die Bälle teilen müssen, die da geflogen kommen. Weiß ich nicht. Aber dieses Mal habe ich Tyreek Hill, ich habe ihn nochmal hochgeschoben.
Ja, bei mir war dieses, dass ich das 10 Spiele gemacht habe, das ist ja so schon über die Hälfte und dass er auch über 1000 Yards hatte, das hat so ein bisschen gerettet dann noch. Ne?
Ja. Also.
Okay, ja, gut. Gute Diskussion, aber wie gesagt, viele gute Leute, die man nicht drin hat.
Amari Cooper hatte eigentlich eine gute Saison, raus. Brandon Ayuk, raus.
Ja.
Wen hast du noch?
Nee, genau, vielleicht auch Wilson könnte man sagen von den Jets, ne? Aber ja, Allen Cooper, die beiden 49er Receivers, Collins hast du auch schon eben gesagt, ne? Olave habe ich schon mal gesagt. Also da gibt's eine Waddle, haben wir darüber diskutiert. Da gibt's eine Menge Leute, die dann irgendwie auf Position 11 bis 20 oder 11 bis 25 sogar sind.
Ja.
Ja.
Auch ein Cortland Sutton hat letztes Jahr eigentlich auch eine gute Saison gehabt. Hat auch viele Touchdowns. Also da kann man schon das Argument für den einen oder anderen noch finden. McLaurin haben wir schon gesagt. DJ Moore hatte ich auch auf meiner Liste, den dann aber auch irgendwie nicht reinbekommen in meine Top 10. Früher hätte man über Godwin noch, zu Brady's Zeiten hätte man über Chris Godwin wahrscheinlich auch noch diskutieren müssen. Das vom Potenzial her denkt man auch irgendwie jemanden von den Falcons mal reinnehmen zu müssen. Das ändert sich vielleicht mit Kirk Cousins.
Ja.
Muss man mal schauen. Wir fassen noch einmal ganz schnell zusammen, während die Fortuna mittlerweile, glaube ich, 0-4 hinten liegt und ich mich von meinem Wettgewinn verabschieden muss. Die Top 10 von Christian. An 10 DJ Moore, an 9 Mike Evans, an 8 Stephon Diggs, an 7 Davante Adams, an 6 Amon-Ra St. Brown. Die Top 5 beginnen mit Ja'Marr Chase, auf 4 AJ Brown, auf 3 CeeDee Lamb, auf 2 Tyreek Hill und auf 1 Justin Jefferson. Bei mir ist Dix auf der 10, Puka Nacua, den der Christian nicht drin hat, habe ich auf der 9, Evans habe ich auf der 8, AJ Brown bei mir etwas tiefer auf der 7, genau wie Christian habe ich Amon-Ra St. Brown auf der 6, Davante Adams auf der 5, Ja'Marr Chase auf der 4, auf der 3, genau wie der Christian den CeeDee Lamb. Und ich tausche Justin Jefferson auf 2 und Tyreek Hill auf der 1. Und wenn ihr diese Trikotzahlen meiner Top 10 addiert, spult es lieber nochmal zurück im Zweifel. Dann addiert ihr das einfach und hoffentlich habt ihr die Zahl, die ich auch rausbekommen habe, sonst wird es peinlich für mich. Und dann gewinnt ihr bei unserem Gewinnspiel zu Folge 300 ein kleines Überraschungspaket, was wahrscheinlich noch im April bei euch ankommt, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, die Top-Ten-Listen sind zurück, aber für heute sind sie zu und das bedeutet unweigerlich, der Podcast neigt sich dem Ende entgegen. Four Downs.
Ja, 1. Das ist fast eine Headline.
Ja,
die Chiefs haben Cornerback Snead zu den Titans getradet für einen Pick-Swap. Siebtrunden-Pick und 2025 Drittrunden-Pick. Also für einen Drittrunden-Pick, Tobi.
Quasi für einen Drittrunden-Pick.
Ja. Zu wenig, könnte man sagen. Und ja, die Chiefs haben auch Carson Wentz als neuen Backup. Aber das ist eigentlich uninteressant.
Es ist nur interessant, weil er mal Nummer 2 Overall Pick war. Ne? Er war zuletzt bei den Rams. Ich finde, als Backup für Mahomes ist es gut. Blaine Gabbert war der letzte Backup. Da finde ich Wentz besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zu der Sneed-Nummer, boah, ja. Ist das zu wenig oder ist das in Ordnung? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, die Chiefs sparen, wenn ich das richtig gelesen habe, 19,8 Millionen gegen den Cap. Sie haben ihm das Franchise-Tag verpasst. Und dann haben sie, nachdem klar war, wer Interesse hat, haben sie mit dem Team gesprochen und gesagt, dann traden wir mit euch. Der Preis ist fair und die Chiefs kriegen einen Drittrunden-Pick, anstatt dass sie ihn als Free Agent laufen lassen und gar nichts bekommen. Denn sie können ihn nicht fett bezahlen. Das war von Anfang an klar, das kriegen sie nicht hin. Das passt nicht. Ja, und dann kriegst du halt zumindest etwas, sonst wäre er als Free Agent einfach gegangen. Und dann ist dein neuer Chef bei den Chiefs im Cornerback-Room Trent McDuffie. Ja? Den hast du selber gedraftet, von dem hältst du viel. Gut, alles schön, ja. Gut, ja. Und sagen wir mal so, klar hat er eine starke Saison, 23, aber er hat in 70 Spielen, Playoffs mit eingerechnet, in insgesamt 11 Interceptions. Das ist jetzt ja auch kein generational Cornerback, finde ich. Ne? Und in Tennessee kriegt er den neuen Deal. Und da weißt du auch, warum die Chiefs ihn nicht bezahlen wollten. Also, da ist kein Platz im Cap. 4 Jahre, 76,4 Millionen, davon sind 55 Millionen garantiert. Ja, schwere Taschen. Natürlich schwere Taschen jetzt wieder. Aber das ist ja das, was die Chiefs nicht machen wollten. Vor allem auch nicht konnten. Ja. Eher konnten, vielleicht in Klammern auch nicht wollten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Und dann ist es so. Du kriegst wenigstens einen Drittrunden-Pick. Ja, mein Gott, draftest du halt 25 den nächsten Corner.
Ja, also ich meine, grundsätzlich verstehe ich das schon. Du hast es ja auch dargestellt. Du kannst nicht alle bezahlen. Und du hast mal Holmes, den musst du bezahlen. Und da haben sie ja schon mit den Receiver, siehe Tyreek Hill, gesagt, okay, das geht so nicht. Wollen wir nicht, machen wir nicht, wir machen es anders. Und du musst auch in die O-Line investieren. Das haben sie in dem Tampa Super Bowl ja auch bitter gelernt, wenn du keine vernünftigen Line-Spieler hast. Und sie haben Chris Jones, haben sich für ihn entschieden in der Defense. Und da standen die Zeichen natürlich schon auf Abschied. Auf der anderen Seite ist natürlich in der heutigen NFL eine Menge möglich. Ne? Man kann eine Menge Cap in die Zukunft verschieben, man kann sich was borgen, wenn man wirklich will, kann man natürlich auch eine Menge möglich machen. Und ich fand Sneed, sorry, richtig gut. In den Playoffs hat er den Spiele gewonnen. Ne? Wenn du jetzt auch an seinen Fumble, den er da provoziert hat, denkst in den Playoffs und so. Also er macht ja...
Er hat doch bis zu dem Spiel gegen Buffalo hat er doch nicht einen Touchdown abgegeben, genau.
Und
oder?
Dann in dem Spiel hat er ja dann diesen eine Goal-Line, diesen Fumble, ja, da gemacht und so. Also er ist schon ein richtig guter Spieler. Ich hätte ihn gerne behalten als Kansas City. Und dann... Ja, mit dem Franchise-Tag, richtig, da steht dieses auf Abschied, ne, das ist nur, wir wollen noch was für ihn kriegen. Ein Drittrunden-Pick nächstes Jahr, also das ist ja fast nur ein Comp-Pick dann. Dann kann sie ihn auch in Free Agent, kann sie ihn als Free Agent gehen lassen. Das ist mir zu wenig. Also ich hätte gerne mit einem Zweitrunden-Pick oder in dieses Jahr einen Pick, dass du dann direkt auch wieder was davon hast. Ja, also insgesamt denke ich, dass da Tennessee besser rauskommt.
Ja, auch wenn man ihn bezahlen muss. Das würde ich nochmal ein Mount-Visit vereinbaren, wenn die Saison 24 durch ist. Ich weiß nicht. Es ist aber auch irgendwie nicht so die Philosophie der Chiefs, irgendwie die Defensive Backs mit Geld zu schützen. Nicht mehr zumindest.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Zweites Down, Christian. Edge-Rusher Haason Reddick wechselt per Trade von den Eagles zu den Jets für einen zukünftigen Drittrunden-Pick, der noch je nach Ausgang zum Zweitrunden-Pick werden könnte. Ist Reddick eine gute Verstärkung für die Jets-Defense?
Ja, es ist natürlich bei den Jets so, dass sie sagen, Veteran, Veteran, Veteran. Sie haben das in der O-Line gemacht, ob das Right-Tackle, Left-Tackle ist. Dieses Jahr, ne? Es ist dieses Jahr mit Aaron Rodgers. Und das ist auch ein Spieler, ist der in 3 Jahren noch gut? Keine Ahnung, ich denke nicht. Aber ist der jetzt für eine Saison gut? Ja, vielleicht schon. Ne? Und von daher, die Eagles wollten ihn loswerden. Die Eagles wollten da ganz viel umstellen, gerade in der Defensive Front nach der letzten Saison. Und das hat ja auch wirklich nicht gut funktioniert. Und ja, sie geben ihn ab. Drittrunden-Pick, also für so einen Spieler, Drittrunden-Pick, der zu einem Zweitrunden-Pick werden kann, das passt für mich zu dem Spieler irgendwie, zu dem Eindruck, den ich von dem Spieler habe. Da würde ich sagen, das passt irgendwie von der Kompensation.
Ja, er ist 29, ne? Aber er hat 50,5 Quarterback-Sacks in den letzten 4 Jahren zusammengesammelt. Ein Jahr noch in Arizona, 3 in Philly. Ich finde, er ist immer noch ein bisschen underrated, wenn es um Pass-Rusher geht. Aber für die Wir wollen jetzt gewinnen Jets ist es, glaube ich, schon noch ein gutes Piece. In der Defense, die ja auf dem Papier schon ganz gut besetzt ist. Du hast einen Sauce Gardner, du hast einen Quinnen Williams, du hast einen Kinlaw jetzt auch in der D-Line dazu geholt. Vor einigen Jahren hat man CJ Mosley mit einem fetten Vertrag ausgestattet. Der hat halt irgendwie nicht daran anknüpfen können. Aber diese Defense sieht ja schon gut aus eigentlich und sieht mit ihm noch besser aus. Ich glaube, dass das ein gutes Investment ist für die Jets. Also in 2 Jahren muss er den, glaube ich, abgeben. Dann bringt er nichts mehr. Aber ich glaube, mindestens 1 Jahr, eher sogar 2 Jahre guten Football kannst du aus dem auf jeden Fall noch rausholen.
Und für die Eagles ist es auch okay.
Ja, die sind ja, wie du gesagt hast, die sind ja irgendwie auch in so einer Art Umschichtung in der Defense jetzt gewesen. Ja, die haben halt andere haben Prioritäten gehabt. Abholt, ne? In dem Pass-Rusher. Ja, genau. Ne? Und die sehen, glaube ich, auch einfach einen Spieler, der jetzt so langsam seinen Zenit erreicht. Und dann ist es ein Gamble. Weil wenn du sagst, ich gebe den Spieler jetzt ab, mit 29, wo der von der Double-Digit-Sex-Saison kommt, kriege ich ein bisschen mehr, als wenn der jetzt in einem Jahr schon scheiße war und hat nur noch 4 Sex geholt und hat noch 6 Spiele gefehlt, ist 30. Und dann kriege ich für den ja gar nichts mehr. Gib mir jemanden 5-Runden-Pick. Ja, genau. So. Also das ist ja genau diese Grenze, an die Howie Roseman in Philadelphia jetzt eigentlich gekommen ist, der genau das abwägen muss. Dann lasse ich ihn gehen. Hätte ich auch so gemacht.
Okay. Drittes Down, Tobi.
Jo.
Jadeveon Clowney.
Oh je.
Ja, der schließt sich den Panthers an. Der Pass-Rusher hält einen 2-Jahres-Vertrag über $20 Millionen. Bringt der Veteran die Defense der Carolina Panthers nach vorne.
Ja, die ist auf dem Papier von den Namen her so schlecht, dass ich fast sagen würde, auch wenn er 31 ist, bringt er sie vielleicht nochmal nach vorne. Zumal er ein bisschen auch besonders motiviert sein dürfte. Er kommt ja da aus der Ecke. Ne? Ist ja ein Carolina-Guy. Und er hat sich letztes Jahr mit 9,5 Sacks in der Ravens-Defense ja das auch nochmal so erspielt, muss man sagen, ja. Es gab andere Visits, am Ende haben die Panthers zugeschlagen, weil andere, glaube ich, auch ein bisschen zu zögerlich waren, eben weil er 31 ist. Ich bin jetzt noch nie der allergrößte Jadeveon Clowney-Fan gewesen.
Ist immer gut, aber nicht großartig, ne? Was er so spielt, oder?
Ich finde, er hat sich jetzt sogar nochmal wieder in eine positive Richtung entwickelt. Also vor 2 Jahren hätte ich gesagt, lass auf jeden Fall die Finger von dem. Und die Panthers sind sein 6. Team in den vergangenen 7 Jahren. Er ist ein Journeyman. Und das spricht ja auch nicht unbedingt für ihn. Also es ist immer so ein bisschen auch in den Leistungen up and down.
Und im Geld hinterher.
Ja. Und für ihn ist der Deal gut. Er kriegt jetzt nochmal einen netten Zahltag. Gewinnen kannst du mit dieser Defense und diesem Team in 2024 nicht allzu viel. Mutmaßlich. Ja. Ich ziehe den Hut vor Clowney. Er kommt nach Hause, wird dafür noch ordentlich bezahlt. Er darf nochmal Vorbild sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt die 2 Jahre spielt. Also wahrscheinlich ja, aber...
Ja, ich glaube in dem Alter die 2 Jahre
aber schon. Aber ist jetzt nicht mehr der Riesen-Impact-Player, oder?
Nein, aber ist schon eine gute Kompensation für ihn nochmal. Und also ich denke, für ihn ist es besser als für die Panthers. Da frage ich mich halt, reicht der so ein Spieler dann? Nimmt der nicht anderen vielleicht auch ein bisschen die Spielzeit weg von Spielern, die du eigentlich entwickeln willst oder so? Aber auf der anderen Seite ist auch so wenig Talent vielleicht in Carolina da.
Ja, Talent ist so eine Frage. Ne? Also hier geht es ja auch vielleicht darum, ich reite ja immer gerne auf dieser Mentor-Geschichte rum, so ein bisschen, dass er den Jüngeren auch nochmal... Ne? Ich meine, der Lieblingsspieler, der in der Defense aktuell, jetzt wo Brian Burns auch weggetradet ist, ist für mich JC Horn in der Secondary. Das ist einer, wo ich sagen würde, da würde ich überlegen als GM, ob ich den nicht vielleicht irgendwie den abluchsen könnte in den Panthers, noch für Picks oder so. Ne? Clowney, um Gottes Willen. Es gab mal Zeiten, da hatten wir den in der Headline, Ja, jetzt ist es tatsächlich nur noch eine Four-Down-Notiz, muss man auch mal. Ne? Zeiten ändern sich. Viertes und letztes Down, Christian. Die Rams legen in der Secondary nochmal nach und statten Tre'Davious White, da sind wir wieder bei den Buffalo Bills,
Yes.
mit einem Einjahresvertrag aus maximal 10 Millionen Dollar. White kommt von der Verletzung zurück. Oder ehrlich gesagt von zweien. Ist er
Ja.
das Risiko wert?
Das ist eine schwere Frage, finde ich. Also er ist, war ein sehr, sehr guter Corner. Jetzt mit den Verletzungen, wann hat man ihn das letzte Mal richtig gut gesehen, ne? Weil er jetzt mit diesen Verletzungen. Ah.
In den letzten 3 Saisons nur 21 Spiele gemacht.
Ja, das ist es, ne? Maximal 10 Millionen, das heißt maximal, da ist eine Menge Incentives, denke ich mal, dann auch drin.
Nachdem, was ich
Ne?
gehört habe, sind 8,5 Millionen schon fast
8,5.
sicher.
8,5 garantiert, das ist zu viel. 8,5 garantiert ist zu viel, Tobi, tut mir leid.
Wenn das stimmt, ist
Wenn
es zu viel.
es, sage ich mal, 5 garantiert sind, 6 garantiert und der Rest Incentive finde ich okay. 8,5 garantiert finde ich zu viel.
Finde ich im Prinzip auch. Das Gute ist, dass du halt nur einen Einjahresvertrag hast. Du gibst ihm jetzt halt nicht 2 Jahre 17 Millionen Dollar. Du checkst gerade noch mal nach,
Ich
ne?
guck mal gerade, ja.
Ich muss dazu sagen, unter dem Strich finde ich es White das Risiko wert, weil es befreit mich als Rams-Fan von Darian Kendrick in der Secondary. Der Mann, der quasi bei jedem zweiten Passplay eine Strafe gezogen hat, der mich wahnsinnig gemacht hat, der irgendwo auch tatsächlich zwischen Genie und Wahnsinn gewandelt ist in der letzten Saison. Und da hätte ich dann gerne mal jemand anderen. Und ich weiß, White, ne, kam, also erst war ACL, dann Achillessehnenverletzung. Aber ich finde es gut, die Secondary der Rams hat ihr Gesicht verändert. Ja? Du hast Cameron Curl geholt, der hat viel Upside, der Safety, der vorher bei den Commanders war. Darius Williams kommt zurück als Corner. Und wenn Tre'Davious White nochmal zu alter Form zurückfindet, dann ist es ein Top-Investment. Und ansonsten finde ich, bleibt das finanzielle Risiko überschaubar. Weil sie können sich diese 8,5 Millionen sogar leisten. Und es ist nur ein Jahr. Wenn es nicht funktioniert, draftest du nächstes Jahr nochmal einen Cornerback. Wenn es funktioniert, dann ist es richtig, dass du mit deinem First-Round-Pick keinen Defensive Back ziehst, sondern entweder einen Interior-Lineman oder einen Edge-Rusher. Weil darauf wird es ja hinauslaufen. Alles andere haben sie adressiert in der Free Agency. Alles andere ist sowieso schon da gewesen. Ich finde, grundsätzlich, wenn das stimmt mit den 8,5 Millionen, ich habe irgendwie auch nicht so richtig das verifizieren können, dann ist es eigentlich too much, aber grundsätzlich ist es okay. Ich glaube immer noch an den Spieler White. Hast du was gefunden, Christian?
Nee, ist nicht drin, wo ich es
Ja.
gesehen habe jetzt. Also müssen wir dann nochmal nachreichen,
Ja.
wie viel genau garantiert war. Aber das war so meine Meinung dazu. Wenn es 8,5 ist, ist es ein bisschen viel, finde ich.
Ja. Aber wenn es funktioniert, ist Darius Williams und Tre'Davious White natürlich ein
Gut,
Cornerback-Tandem, was ein
ja.
bisschen mehr
Komm.
Erfahrung reinbringt, als das, was
Ja.
da zuletzt rumgelaufen
Wenn
ist.
er ein bisschen wieder an die alte Form
Ja.
anknüpfen kann,
Quentin
ist es
Lake
schon.
und Cameron Curl, ich
Dann.
finde, das ist dann eine Secondary, mit der ich leben kann. So, 1,5 Stunden sind schon wieder gesprengt, aber wenn wir nichts mehr nachzureichen haben, wir haben Otis Redding nachgereicht. Ich glaube, solange wir jetzt hier noch gelabert haben, hat Fortuna kein weiteres Tor kassiert. Aber wenn ihr den Podcast hört, kennt ihr das Ergebnis ja eh schon alles. Wir wollen euch damit nur demonstrieren. Ich habe hier auf alles einen Blick. Und dann beenden wir jetzt unsere Jubiläumsfolge. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass auf diesem Zettel vorne jetzt eine 3 steht. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht. Also ich musste mich lange an die 2 gewöhnen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich mich an die 3 gewöhnt habe. Dann war das Episode 300 von The Lay of Game, dem Football Podcast. Runde Folgen sind ja eigentlich auch immer eine gute Gelegenheit zu sagen, reicht. Aber ich zitiere immer gerne Musikstücke oder bestimmte Lyrics und eins, das dir bekannt vorkommt, Christian, wir haben noch lange nicht genug. Und deshalb sind wir auch nächste Woche wieder da. Und vergesst nicht unser Gewinnspiel. Also, falls es irgendjemand jetzt schon wieder vergessen haben sollte, es gibt ein Gewinnspiel und ihr müsst die Trikotzahlen meiner Top 10 Wide Receiver addieren und an uns schicken und dann könnt ihr was gewinnen. Episode 300. Wie auch alle anderen Folgen gibt es überall da, wo es gute und schlechte Podcasts gibt. Und namentlich ziehen wir jetzt mal heraus SoundCloud, Apple Podcasts und
Spotify.
immer noch richtig. Der Christian ist immer noch auf Zack, auch nach 300 Episoden. @delayofgamenfl. Da könnt ihr uns schreiben, auch natürlich in Bezug auf das Gewinnspiel bei Facebook und auch bei X. @delayofgame. Bei Podcast, bei Instagram, oh Gott, boah, bei Instagram ist es delayofgame_podcast. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Und all diese Adressen natürlich könnt ihr auch dazu nutzen, um uns noch Themenvorschläge oder so zu schicken, Themenwünsche. Die Draft-Season läuft, aber wir kriegen immer noch was untergeschoben oder reingeschoben. So, 300 Episoden und meine Stimme, trotz einiger Huster, hat es einigermaßen überstanden. 300 Episoden sind im Kasten. Bis nächste Woche. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Danke, Christian.
Ciao.